Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
Und ich bin zurück mit der Februar-Ausgabe der wundersamen Fahrradwelt. Der Januar ist ja vergangen wie im Flur, zumindest bei mir. Ich hatte ordentlich was zu tun. Das wissen alle, die mit mir in den letzten Wochen irgendwas machen wollten. Die musste ich teilweise ganz schön vertrösten. Aber jetzt wird's besser. Der Februar wird super. Ich habe ein bisschen mehr Zeit für alle. Also ja, aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht um die heutige Podcast-Folge, die ich mit Raphael Jung von der Diagnose Berlin in Berlin auch aufgenommen habe. Dafür bin ich hingefahren und habe mich mit ihm getroffen. Ähnlich wie bei Jule hätten wir noch stundenlang weiter quatschen können. Und ich habe mich auch im Nachhinein geärgert, dass ich an einem Punkt nicht doch nochmal angeschaltet habe. Aber so ist es manchmal. Und das soll ja nicht heißen, dass es die letzte Folge mit Raphael sein wird, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das immer von Interesse ist, auch da noch mehr in die Tiefe zu gehen. Heute geht es erstmal um Training. Raphael ist Sportwissenschaftler und hat, finde ich, eine ziemlich gute Herangehensweise gefunden an das Thema, wie gehe ich eigentlich mit Sportlern und Sportlerinnen um, irgendwie welche Betreuung ist sinnvoll und welche eben auch nicht. Und ja, ich habe die Chance einfach genutzt, ihm ein paar Fragen zu stellen, die ich interessant finde, worauf ich teilweise auch selber noch keine Antworten hatte. Und da war aber natürlich auch an euch gedacht und an das Feedback, das ich so bekomme und die Fragen, die mir halt immer wieder gestellt werden. Ich habe dieses Mal mir die Mühe gegeben, daraus Kapitel zu machen, beziehungsweise euch in die Shownotes und in die Beschreibung die Zeiten geschrieben, wann die jeweiligen Themen losgehen, sodass ihr euch die natürlich komplett anhören könnt, aber ihr könnt euch auch ein einzelnes Thema raussuchen und ihr könnt nochmal einzelne Themen nachhören, weil das ist schon ganz schön viel Input, den man da bekommt. Ja, also ich hoffe, dass der jetzt zu einem guten Zeitpunkt für euch kommt, dass ihr da jetzt noch was für eure jeweilige Saison mit rausholen könnt. Und ja, und vielleicht hat der ein oder die andere Lust, mal bei Raphael vorbeizuschauen auf dem Blog. Der ist super, oder bei ihm selber natürlich. Ich mag Raphael auf jeden Fall total gerne und wir kennen uns auch irgendwie schon. Zwar nicht persönlich, aber durch unsere gemeinsame Fixed-Gear-Vergangenheit wissen wir schon recht lange voneinander und beobachten das, was der die jeweils andere macht. Ja, und auch die Episode heute wird wieder von Rose supported. Da bin ich nach wie vor total dankbar. Das gibt mir ganz, ganz, ganz viel Freiheit, eben zu produzieren und das zu machen, was ich gerne machen möchte und eben auch genau die Leute einzuladen, die ich spannend finde selber. Die wohnen ja leider nicht alle immer in Hamburg oder zum Glück. So komme ich ein bisschen rum. Und ja, Rose bringt jetzt im Februar ein neues Rad auf den Markt. Ich darf da noch gar nicht so viel zu sagen, aber ich werde es fahren und freue mich schon total. Vielleicht ist das auch schon ein kleiner Wink in die richtige Richtung. Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Also es ist ein Rad, das, glaube ich, wie für mich gemacht sein wird. Und ich freue mich mega darüber. Und ja, guckt auch einfach mal und beobachtet das auf den Social-Media-Kanälen oder auf der Homepage von Rose. Da erfahrt ihr das dann natürlich auch, was das sein wird. Ansonsten gibt es gerade einen Schlussverkauf, auch ordentlich runtergesetzte Räder. So vor der neuen Saison kann man auch mal gucken. Und ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich sitze hier mit Raphael Jung von der Diagnose Berlin. Also bist Inhaber.
Ja, Gründer kann man sagen. Ja. Das ist mein Baby sozusagen seit 3 Jahren.
Magst du ein bisschen einmal kurz was zur Philosophie der klassischen, also ne, es ist ja nicht eben nicht so, dass du hier einfach nur klassisch Leistungsdiagnostik machst, sondern du siehst das Ganze ja sehr ganzheitlich.
Genau, also vielleicht generell vorweg, ich bin immer jemand, der sich sehr schwer kurz fassen kann, auch wenn ich es jetzt versuche, so auch in dem Fall. Also ich habe das Ding, ich komme eigentlich aus der Wissenschaft, habe sehr viel Forschung gemacht, habe Sportwissenschaften studiert und bin irgendwann so ein bisschen aus der Wissenschaft raus, weil es mir nicht im Prinzip gefallen hat, dass man eigentlich keinen freien Interessen mehr nachgehen kann, sondern ein bisschen eigentlich auch wie so eine Art Business verfolgt und halt nur die Dinge halt wirklich verfolgt, die halt auch irgendwie in verschiedenen Ebenen gewinnbringend sind. Und genauso habe ich in Leistungsdiagnostiken gearbeitet, die das im Prinzip das Gleiche machen, immer so, wir haben hier so einen Service, der ist ganz gut, wie können wir den irgendwie mehr verkaufen, wie können wir damit wachsen? Und ich wollte eigentlich immer erstmal den Service immer noch besser machen. Das ist so ein Antrieb von mir halt in Dingen, die ich halt irgendwie so in meinem Leben angehe, sei das ein privates Sportfeld oder irgendwas, ich will immer irgendwie so direkt sehr schnell maximal gut werden darin. So, das ist halt so, ich bin so ein Perfektionist in den Dingen. Und bei dem Unternehmen, was ich halt da gegründet habe, kam mir die Idee, dass halt Diagnostik, also eigentlich ging es gar nicht um die Diagnostik im Kern, sondern ich hatte halt die Erfahrung, dass wenn ich mit Menschen an einem Tisch sitze und erzähle, was ich so ein bisschen mache, halt immer mit Fragen konfrontiert werde, eigentlich aus, sag ich mal, eher der breiten Masse heraus, von wegen, was hältst du von Kiesertraining und kannst du mal kurz hier über meine Rückenübung drüber gucken? Also einfach so Leute, die Sport treiben, egal in welchem Kontext, haben eigentlich einen, sag ich mal, Hilfsbedarf und haben einen, im Prinzip einen Anspruch und haben irgendwie suchen nach Antworten so ein bisschen. Und da gibt es natürlich dann irgendwie, die einen lesen die Fit for Fun, die anderen lesen einen Blog. Jetzt ist halt so das Medium auch so Podcast, wird halt immer größer. Es gibt ja verschiedene sozusagen Kanäle, über die man sich sozusagen bereichern kann. Aber das Problem, was ich halt sehe, ist halt, dass sehr viel Pauschalitäten bestehen. Und sehr viel so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Halbwissen, kursiert und die Leute das nicht mehr auf sich angewendet bekommen und nicht mehr gefiltert bekommen. Das heißt, da prasselt alles so ein bisschen ein und irgendwie probiert man hier und das und jenes aus, aber so richtig warum und wie, weiß man immer eigentlich noch nicht. Und das war so der Ansatz, wo ich halt im Prinzip rein wollte und habe so die große, sag ich mal, Vision gehabt, im allgemeinsten Sinne eine sogenannte Trainingsberatung zu geben. Ich wollte also eine Anlaufstelle schaffen, wo von, ich sage jetzt mal doof, der Hausfrau bis zum Weltspitzen-Triathleten und sonst was, eigentlich jeder kommen kann und auf seiner Ebene und seinem Kontext und auf seinem Level seine Antworten findet. Und die Diagnostik war halt sozusagen meine Kernkompetenz, war das, woran ich das, glaube ich, sehr gut aufhängen konnte und letztlich aber auch, was dann, sage ich mal, diese Dienstleistung ein bisschen greifbarer gemacht hat. Und dann kommen aber ganz viele Ebenen dazu. Ich bin mittlerweile sehr in der Biomechanik, im Bikefitting drin. Theoretisch interessiert mich sehr viel so Sportpsychologie und mentale Ebene. Und eigentlich will ich das, genau wie du sagtest, ganzheitlich betrachten, um natürlich auf all diesen Kernexpertisen entweder irgendwann selbst, was ich aber wahrscheinlich für unmöglich halte, oder halt durch ein Netzwerk an Partnern, die Antworten halt aus allen Ebenen sozusagen so ein bisschen zugeschnitten auf diesen Kunden halt anwenden zu können. Und mit dem, sag ich mal, Auftrag habe ich das gegründet, versuche seither das zu ein bisschen etablieren. Natürlich hat sich das sehr entwickelt, dann doch in so eine Richtung, okay, die x-te Leistungsdiagnostik. Aber jetzt gerade so mit den nächsten Schritten, die vielleicht wir gerade gehen oder noch gehen werden, versuche ich bewusst, das immer noch auf einem, sag ich mal, breiteren Level zu halten und hoffe eigentlich, dass das, sag ich mal, doof gesagt wird, in 5 Jahren so ein Ding ist, wo in einem Haus ein Sportpsychologe sitzt, ein Biomechaniker, ein Ernährungsberater und so weiter und eigentlich verschiedenste Menschen da in dieses Haus reinkommen und wieder rausgehen und sagen, für mich persönlich war das heute irgendwie eine Bereicherung, auf welcher Ebene auch immer. Ja.
Ein Traumhaus für mich wäre das.
Ja, genau.
Das heißt, du hast vom Hausmann bis zur Profiathletin, dreh mal deine Gender direkt um.
Ja.
Bietest du alles an? Hast du alles da als Klientinnen? Und wenn ich, jetzt sagen wir mal so, ich eine einmalige Beratung von dir möchte, weil ich eben noch ganz am Anfang stehe oder vielleicht an einem Punkt bin, wo ich mir gar nicht sicher bin, was jetzt als nächstes richtig ist irgendwie, ne, und darauf hinarbeite, vielleicht eine größere Investition dann zu machen oder so,
ja,
dann kann ich zu dir kommen. Ich kann aber auch zu dir kommen Und mich mit dir 2 Tage einsperren und genau. komplett durch
genau, also analysiert. Da kann werden. Ich vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Also meine erste Website, die ich damals gebaut habe, sozusagen selbst, hat eine Woche gedauert und das war im Prinzip eine Website, wo einfach nur drauf stand, hey, in einem Absatz mit 4 Sätzen, das ist das, was wir machen und wie so die Philosophie ist, die ich gerade erklärt habe. Hier ist eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, sprich uns an, wir helfen dir. Und eigentlich wäre das auch heutzutage immer noch mein Traumzustand. Es gibt wahrscheinlich Architekten, die nichts anderes auf ihrer Website haben als so ein cooles abgebildetes Haus und da steht halt eine Telefonnummer drunter und das war's. Und das sind halt so die Ikonen, ne? Weil die müssen sich nicht darum kümmern, dass Leute. Und das war halt immer noch so mein Ding. Das Problem ist, das hat nicht funktioniert, weil die Leute dieses Produkt oder den Service, den ich in dem Moment da denke, nicht verstehen. Und da kannst du noch so viel, das ist meine Erfahrung der letzten 3 Jahre, kannst du noch so viel Text und Aufklärungs- und Blogs und sonst was schreiben. Das, was wir machen, ist ja auch sozusagen fast jetzt gerade ein Teil davon, dass Leute sozusagen darüber aufzuklären, was ich eigentlich mache. Aber in so einem Online-Kontext, wie Leute sich nun mal halt über 90% beraten, funktioniert das nicht, weil die haben eine 5 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Und im Prinzip das erste Jahr, was ich hatte, wo diese Website so da war, habe ich, jetzt sagen wir mal doof gesagt, im Schnitt 20 Anrufe im Monat bekommen und 99,9%, also wirklich fast 100%, habe ich den Hörer abgenommen und habe gesagt so, ja hallo, was kosten eure Leistungsdiagnostik? Und es war halt immer so, ich dachte mir jedes Mal so, okay, ihr habt es, ich kann es ja auch nachvollziehen, ihr habt es nicht verstanden, weil die Antwort gab es natürlich nicht, sondern es war eine Beratung. Und ich würde immer noch sagen, dass heute mein Service ein Beratungsprodukt ist, eigentlich wie an Tag 1. Ich habe mich nur in den Zugangsstrukturen so ein bisschen dem gebeugt und halt die Leute verstanden und halt einfach gesagt, okay, ne, im Prinzip schaut mal jetzt, mittlerweile gibt es auf der Seite Service A und Service B kostet X und Y Euro. Die Leute buchen das. In der Buchung habe ich, da bleibe ich mir so ein bisschen treu, immer noch den Hinweis, als seriöser Dienstleister hinterfragen wir das, sei darauf gewappnet, dass wir dich damit konfrontieren werden und mach im Prinzip genau das Gleiche. Ich rufe die Leute zurück, sag, hey, was hast du denn da gebucht? Dann lass mal lieber das und das machen und selbst wenn sie den Service A gebucht haben, sieht der manchmal noch anders aus. Das kriegen die halt nicht mehr so richtig vor der Kulisse mit, aber hinter den Kulissen passiert eigentlich nur das Gleiche. Ich musste irgendwann anfangen zu verstehen, damit ist eine Hürde im Erstkontakt, die ist für viele Leute unüberwindbar. Und wir müssen erstmal irgendwie gucken, dass die mit mir in Berührung kommen, dann kann ich die immer noch sozusagen in meine Strukturen reinbringen.
Also ganz stark vereinfacht, die Leute wollen einfach vorher wissen, was sie kaufen können.
Ja.
Wie auch immer du das dann zusammenstellst und ob nun immer genau das drin ist, was draufsteht, aber es steht was drauf, damit alle damit was anfangen können.
Genau, und man kann es noch vereinfachter sagen, die Leute sind tatsächlich dann in den meisten Fällen sehr preisorientiert und gar nicht so qualitätsorientiert. Also die interessiert sich nicht, was in dem Service so viel drinsteckt, sondern erstmal, was kostet es? Und dann gucken sie, was kostet es und was kriege ich eigentlich dafür? Mittlerweile sieht die 2 Leistungsdiagnostiken, die wir beschreiben auf der Internetseite, das sind 5 Bullet Points. Also es ist halt wirklich so, da steht, es ist nur noch der Preis quasi im Vordergrund. Das wirklich, klingt jetzt ein bisschen albern, aber und diese 5 Bullet Points beschreiben halt ganz banal, warum der eine teurer ist als der andere. Darunter kann man sich eigentlich überhaupt nichts vorstellen, aber das ist für 95% der Leute auch wirklich nicht interessant. Das wird dann interessant, wenn sie erstmal hier sitzen. Ne? Und das kann ich ja immer noch dann steuern und machen.
Ja, ich habe dazu auch ein kleines Spiel mitgebracht, habe ich ja auch vorher angekündigt. Du musstest dich ja auch vorbereiten. Das machen wir gleich, weil es ist ja so, ich habe hier im Podcast Hörerinnen von, ich fahre einmal die Woche aus Spaß, ich fange erst im April überhaupt an, Rennrad zu fahren oder ich setze mich eigentlich gar nicht mit Training auseinander, weil ich einfach gerne Touren fahre und das ist dann sozusagen mein Training, mein Ausgleich bis zu Ultracyclists und Profiathletinnen, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Und ich werde halt auch oft gefragt, ne, was empfiehlst du, ne, was machst du wann und habe da auch, ich setze mich dann tatsächlich auch mit den Leuten hin und sage dann hier, was sind deine Bedürfnisse, ne, wie ist dein Budget, wie viel bist du bereit zu investieren, wo willst du eigentlich hin?
Ja.
Ist ja auch die Frage, wenn mir jemand erzählt, sie möchte in die Bundesliga, dann musst du bestimmte Schritte gehen. So, dann musst du bestimmte Dinge, hast natürlich ein bisschen Spielraum, das wirst du auch sagen, irgendwie perfekt wäre das, aber dazwischen, das geht auch noch und minimal wäre der Effort sozusagen. Und genau, und deswegen, da würde ich auch gleich mit loslegen. Ja. Ich habe nämlich einfach mal verschiedene Preisstufen mir ausgedacht und die sind gar nicht mal unbedingt jetzt auf deine Dienstleistung gemünzt, sondern einfach ganz allgemein, was kann man bekommen, wenn man einen bestimmten Betrag im Monat investieren möchte ins Training? Also wir gehen jetzt davon aus, alle haben schon ein Rennrad oder irgendwie ein paar Klamotten, ne? Ist ja auch alles nicht so ganz günstig, aber das ist alles schon vorhanden und jetzt möchte ich irgendwie strukturierter trainieren oder möchte irgendwie gucken, ob da noch ein bisschen mehr drin ist als einmal in der Woche am Deich oder wo auch immer im Kreis zu fahren. Wir fangen an mit 0 Euro. Was mache ich denn, wenn ich gar kein Geld, gar kein extra Budget zur Verfügung habe? Wie kann ich dann vorankommen?
Also ich gehe jetzt mal kurz von mir aus, dann einfach doof gesagt. Und ich habe ja auch mal sozusagen damit angefangen. Ich habe mir irgendwie vor 8 Jahren einen Powermeter gekauft. Das wäre ja schon aber eine Investition. Ich glaube, ich würde einfach erstmal tatsächlich lesen und mir Wissen ansammeln im Sinne von, ich würde erstmal ungefiltert aufnehmen und dann halt gucken, was kann ich mir für eine Meinung darüber oder daraus bilden oder für mich rauskristallisieren.
Hast du einen Blog oder ein Buch, was du empfehlen könntest?
Also spezifisch auf Fahrrad jetzt bezogen oder? Ja, also es gibt halt verschiedene Ebenen, auf die dann diese Bücher sozusagen ein bisschen geschrieben sind. Ne? Also es gibt von Hunter Allen und Coggan, das heißt im Englischen Training in Racing with a Power Meter. Wenn man einen Power Meter hat, klingt jetzt erstmal so, ist das so das Ding, aber das steckt im Prinzip eigentlich erstmal, doof gesagt, auch sehr viel Information drin von wegen, warum ist überhaupt das eine Training in die Richtung, das andere Training in die andere Richtung. Also es ist eigentlich ein bisschen ein angewandtes, an vielen Stellen angewandtes Physiologiebuch, wo man halt aber nicht in die Tiefe der Physiologie, aber da tauchen Begriffe wie V2 Max und sowas auf, werden aber sofort immer in den Kontext eingebunden, was hat das mit meinem Training zu tun. Da kann man sich vielleicht schon mal ein bisschen so Grundverständnis mit anlesen, aber es gibt ein anderes Buch, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, das ist so ein bisschen, ich glaube, das heißt irgendwie Training for the Time Crunched Cyclist, was ja auch einfach so ein großer Kundenstamm ist, die, also die meisten Menschen machen das jetzt nicht hauptberuflich oder Vollzeit, müssen also eher vor allen Dingen über dieses Problem der Effektivität sich nach Gedanken machen, also ich habe meine 10 Stunden in der Woche, wie kann ich da sozusagen das Optimum rausholen, und das Buch ist zum Beispiel sehr gut, weil es wirklich so straightforward weg mit der Garbage-Time auf dem Rad und wenn du wirklich ein Ziel erreichen willst, wenn du schneller, höher, weiter, so nach dem Motto willst, dann sind das und das und das erstmal deine größten Hebel. Und dann kann man sich immer noch so ein bisschen Gedanken darüber machen, wann man das irgendwann spezialisiert. Und ohne da jetzt irgendwie Eigenwerbung zu machen, aber wir haben auch einen Blog auf unserer Internetseite, wo im Prinzip das Wissen, was wir unseren Kunden, sag ich mal, in vielen Terminen vermitteln, eigentlich da auch einmal gesammelt haben. Und das ist natürlich auch vieles eben wegen unserer Philosophie jetzt, was sich halt auch auf eher eine sehr breite Anwendungsbereich beziehen lässt, als jetzt irgendwie nur für den 1% Radsportler irgendwie interessant wäre.
Ja, sehr cool. Ich packe das alles in die Shownotes. Ich suche die dann nochmal raus, die Bücher, den Blog, falls dir noch was einfällt, so im Nachhinein, kann ich das auch noch mit rein, oder einen Artikel oder so. Ich habe mir noch notiert, ich habe halt 0 Euro zur Verfügung. Ich kann auch noch Freundinnen und Freunde ausquetschen und vielleicht die es nicht beruflich tun und damit ihr Geld verdienen, die eben den Schritt weiter sind, den man machen möchte und einfach mal fragen, wie die trainieren. Ja. Und das zweite, Social Rides, also die kosten kein Geld, die sind ja gebrandet oft, ne? Also das ist ja das Prinzip dahinter, dass die einen Brandnamen haben. Dafür werden die aber umsonst organisiert. Die Guides sind meistens ganz gut drauf und informiert. Und das kann man ja für sich nutzen. Ja. A, kann man da Leute kennenlernen.
Ja, klar.
Und B, man sieht oft recht schnell, wer irgendwie fahren kann. Da kann man sich ja schon mal umhören.
Genau, da kann ich vielleicht was. Also, das ist halt so ein bisschen, ich glaube, dass man halt schnell bei. Also, das ist immer irgendwann ist die Frage dieses Preises im Prinzip eigentlich nur eine Frage der Individualität. Das heißt, bei dem Blog und dem Buch und dann halt letztendlich auch der Eigenerfahrung des einen spezifischen Sportlers oder Sportlerin ist halt immer so nach dem Motto, das ist ein Erfahrungswert, also was die sozusagen machen, das ist ja genau das Problem. Der eine wird dann sagen, ja, ich fahre nur, doofer Term, aber ich fahre jetzt nur Grundlangtraining, hat mich super schnell gemacht. Und der andere sagt halt, ja, ich baller die ganze Zeit Intervalle hier dreimal die Woche und hat mich super schnell gemacht. Und dann stehe ich ja als wieder die Einzelperson so, okay, was denn jetzt von den beiden? Und die spannende Frage ist halt eigentlich immer, man muss halt so weg von diesen eben pauschalen Aussagen kommen, weil ganz wenig davon lässt sich wirklich verallgemeinern und auf alle einfach gleichermaßen anwenden. Man muss halt gucken, in deinem Fall, überleg dir jetzt mal. Und dann ist halt, ne, und für mich ist es bis hin auch in meiner Dienstleistung, ist das nicht eine Frage häufig der kleinteiligen Optimierung, sondern das hat ganz viele verschiedene Ebenen. Und Ebene 1 ist immer schon mal, was sind deine Rahmenbedingungen? Wenn du mit einem Sportler sprichst, der 20 Stunden zur Verfügung hat, der sagt, ja, mein Grundlagentraining ist, dann machen ja ganz viele Probleme und sagen, ach so, ich mit meinen 8 Stunden mache ich auch 8 Stunden Grundlagentraining und hoffe, dass ich auch einen Effekt, aber da ist halt einfach eine Frage der Dosis. Und wenn ich jetzt aber nur 8 Stunden zur Verfügung habe, wäre es halt einfach, egal ob das generell in der Utopie das beste Training für dich wäre, in Stufe 1, was ist denn praktikabel für dich, ist es das halt eben nicht. Und das heißt, dann muss ich muss immer erstmal Level 1, was kann ich überhaupt umsetzen, erfüllen? Und dann ist jetzt, sage ich mal, dann kann ich im Schritt 2, wenn ich das Umgesetzte, kann ich dann natürlich feintunen und fein optimieren. Aber das ist das Problem, was die meisten, glaube ich, falsch machen.
Genau, aber wir sind ja gerade bei 0 Euro, du bist nicht da.
Ja.
Und sie haben dich nicht gefunden, ja, und sitzen nicht mit dir am Essenstisch und können, ja, dich mal eben ausquetschen.
Ja.
Somit haben sie 0 Euro, sie müssen sich irgendwie informieren. Vielleicht ein Tipp, was du gesagt hast, individuell, ja, sucht euch jemanden, der eine ähnliche körperliche Konstitution vielleicht hat, also, oder
ja, ähnliche Lebensumstände tatsächlich, ähnliche Rahmenbedingungen.
Das auch, genau.
Also, ne, doof gesagt, der simpelste Tipp, den man eigentlich jemandem geben kann, um sein Training zu optimieren, ist eigentlich immer, setz dich mal kurz eine Stunde hin zu Hause und überleg dir erstmal, was will ich denn eigentlich mit meinem Training erreichen? Wenn du kein Ziel hast, dann wird man es auch eigentlich generell nicht als Training bezeichnen. Ne?
Einreden.
Genau. Und jetzt sagt man, okay, ja, ich würde gerne meine 200 Kilometer Rennen nächstes Mal 2 km/h schneller fahren. Okay. Und dann muss man sich eigentlich im zweiten Schritt hinsetzen und erstmal überlegen, das muss nicht physiologisch sein, das muss einfach nur auf dem, was sind denn die Skills, die in diesem Zielzustand, also was ist der Soll-Zustand, was sind die Skills, die in meinem letztendlichen Ziel, also wann würde ich sagen, check, 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 habe ich alles erledigt, was ich dafür brauche. Und dann muss ich eigentlich nur doof gesagt, das ist wirklich jetzt sehr banal, aber macht man schon sehr, sehr viel mit richtig, trainiere das, was in diesem Ziel auch, ne? Also ganz doofes Beispiel, die meisten Hobby-Amateursportler selbst und auch jetzt, wenn sie jetzt, sag ich mal, oder Sportlerinnen, wenn sie Rennen fahren, die fahren halt Rennen, die dauern 60 Minuten mal 90 Minuten mal vielleicht 2 Stunden. Das wäre schon ein längeres Rennen für so einen Amateur, jeder Mann, jeder Frau Rennen. Und sie trainieren aber im Prinzip erstmal schon mal dann, weil sie das von, ne, in den Blogs lesen, vom Profi kennen, 13 Stunden Grundlage. Ich sage, okay, warum, also doof gesagt, warum sollte dich in 4 Stunden trainieren? Das, ne, natürlich gibt es dafür eine Begründung, aber in erster Linie, warum sollte ich den 4 Stunden Grundlagentraining bei einem 60-Minuten-Rennen schneller machen? Und als ich damals, sage ich jetzt mal doof, vor 12 Jahren noch relativ unwissend, habe ich eigentlich genau das gemacht. Wir sind ja beide mal Kriterien gefahren. Da habe ich mir dieses Kriterium einfach mal doof gesagt angeschaut und habe gesagt, okay, was macht dieses Kriterium? Das macht halt einfach 40 Runden fahren mit 40 mal 5 bis 10 Sekunden Vollgas aus dem Sattel gehen und antreten. Und dann habe ich gesagt, gut, dann trainiere ich doch das. Und habe ich dreimal die Woche, bin ich irgendwo hingegangen und habe halt, das ist kein Witz, 40 Mal maximal Antritt trainiert. Um einfach bei 3 Monate später in den nächsten Rennen zu sehen, ja okay, ne, da stehen 20 Leute um mich rum an der Startlinie, die haben das alle nicht gemacht, die sind alle 30 Stunden Fahrrad gefahren, ich vielleicht nur 4 Stunden in der Woche, aber beim 30. Antritt sage ich, ja Leute, ich kenne das, das habe ich die letzten drei, das habe ich eingespielt, das kenne ich. Und das ist einmal schon, da denkt man so, ja eigentlich recht logisch, aber das ist wirklich schon, wo viele Leute den ersten, sag ich mal, Fehler eigentlich dann machen. Ne? Also.
Ich weiß noch, wie ich mich damals hingesetzt habe, null Ahnung von nix, wollte aber das Red Hook fahren, hatte mich angemeldet und habe mir dann aus den Renndaten des ersten Renns der Frauen ausgerechnet, was für einen Schnitt die hatten.
Ja.
Und habe mir dann ausgerechnet, wie ich habe diesen Schnitt genommen und habe die Geschwindigkeit auf meine Intervalle übertragen. Ich hatte kein Wattmesser, ich hatte nichts.
Ja.
Bin auf die Radrennbahn gegangen und wusste, die ist 250 Meter lang und bin diese Stücke, meine Intervalle so gefahren, dass ich genau dieses Tempo hatte, immer mit einer Pause zwischendurch, so um mich daran zu gewöhnen.
Ja, und genau das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage. Also im Prinzip, wenn man es zusammenfasst, ist, setzt euch mit der Zielstellung auseinander und klamüsert die ein bisschen runter und trainiert Elemente, die in dieser Zielstellung erforderlich sind. Und ne, dann landet man automatisch dabei, dass man ruhigere Sachen macht, schnellere Sachen macht, Antritte macht oder was weiß ich. Und plötzlich ist das Training eigentlich schon erst, jetzt ist nicht super endoptimiert, aber der erste Schritt dahin ist mit Sicherheit schon 50% optimiert als das, was die meisten, glaube ich, da machen. Mhm. Weil das, was die meisten ja machen, ich sehe das ja im Tagesgeschäft tatsächlich, es kommen halt 90% der Leute hier rein und sagen halt, wenn man das Training analysiert, ist halt so, ja, ich setze mich aufs Fahrrad und fahre halt 2 Stunden Fahrrad. So. Und dann mittwochs fahre ich halt mal 3 Stunden Fahrrad. Und es ist halt immer, also ich fahre eigentlich immer so schnell Fahrrad. Und dann kommt plötzlich, das ist geil, dann kommt plötzlich das Rennen, was im April das erste Rennen, wo sie an die Startlinie gehen. Und das Rennen geht erstmal 5 Minuten Vollgas und sind schon abgeschmissen. Und dann würde ich sagen, so, hey, wenn das schon mal klar ist, wenn du auch das als deine Schwäche identifizierst in so einer Rennen, dann mach doch erstmal nur einen Monat lang diese 5 Minuten Powerphase da. Und dann würdest du zumindest schon mal im Rennen überhaupt die ersten 10 Runden rein. Und dann kannst du ja weiter gucken. Dann kann man gucken, okay, jetzt habe ich das schon mal, check. Was wäre der nächste Schritt und so weiter. Also man muss wirklich eigentlich erstmal nur doof seine Stärken und Schwächen definieren, rausfinden und daran halt arbeiten. Ich glaube, dafür braucht man keinen Powermeter. Das ist schon recht. Man weiß schon, kann ich eher sprinten, kann ich eher das und so. Und die da halt entsprechend mal eine Struktur aufziehen.
Ja, klasse. 0 Euro. Und auch das hier gab es jetzt gerade für 0 Euro. Also Dankeschön. Meine nächste Stufe ist 10 Euro. Was hast du da?
Ich hatte ja deine Liste vorweggenommen. Ich glaube, alles, was sich so im Bereich 10 bis vielleicht 25, 30 Euro abspielt, ist für mich, habe ich erstmal so, sag ich mal, zusammengefasst, weil das halt so wahrscheinlich vieles so Subscription-Modelle sind von irgendwelchen Kanälen, die dir dann halt eben Input auf dein Training geben. Und da ist eigentlich wieder genau, kann man das gleiche Spielchen spielen, gleicher Kontext. Ne? Dann kann man zum Beispiel, man kann sich bei Swift anmelden, man kann sich bei Trainer Road anmelden, man kann das und das machen. Es gibt auch fertige Trainingspläne für 20 Euro oder 25 Euro im Monat, wo du dein Ziel definierst und die sagen, na, dann sieht dein Training so aus. Alles super, weil die gehen natürlich jetzt quasi von Ebene 1 auf Ebene 2 und stellen nicht die Frage des Was trainierst, sondern die beantworten eigentlich nur noch das Wie. Also 5 Minuten statt 8 Minuten Intervall, 30-30 Intervalle statt des Grundlage statt des, ja. Und meistens machen die aber, weil die natürlich, die haben immer noch nicht diesen Schritt der Individualität, weil sie wissen vielleicht nicht, wer du bist, wie viel Zeit du hast und so weiter. Das heißt, was sie immer noch nur machen können, sie werfen einfach erstmal alles auf dich drauf, so wie in so einem Topf und so eine Motto, irgendwas wird schon bei rumkommen. Das stimmt auch, weil der erste Schritt ist schon gegangen, du hast eine Struktur. Trainierst überhaupt nach einem Plan, was, glaube ich, wie gesagt, wirklich schon die größte Hürde ist. Hast du diesen Plan, ist bei denen jetzt auch schon mal sogar sichergestellt, dass der Plan auch noch möglichst gut ist. Ne? Also die machen schon gute Sachen da. Ne? Also die Trainingseinheiten haben da schon Hand und Fuß. Die dritte Ebene, auf die wir gleich kommen werden, wird halt sein, dass du irgendwann nicht halt drumherum kommst. Das ist ja immer die spannende Frage, auch zum Beispiel der Grund, warum wir das nicht anbieten, in Klammern noch nicht anbieten. Die große Problem, wie gehe ich damit um, wenn ich aus diesem Plan rausfalle? Ne? Also Antwort wäre, im Prinzip sind das fertige Pläne, die aber noch nicht wirklich im Detail auf mich individualisiert wurden.
Habe ich hier auch stehen. Ich habe bei 10 Euro, und im Grunde fällt das aber auch in den Bereich, noch notiert, einem Verein beizutreten.
Ja.
Natürlich muss man irgendwie gucken, ob da irgendwas passt. Man kann sich das aber angucken. Und ich merke, also wir bei St. Pauli, ich mache immer wieder gerne Werbung, wir haben ja sogar ein Frauentraining irgendwie 2-mal die Woche. Und Jule hat in dem letzten Podcast ja auch erzählt, dass die das machen. Und ich habe sogar auch noch eine Nachricht bekommen, die bieten auch ein Frauentraining an. Aber auch gemischte Trainings gibt es oft bei Vereinen, muss man sich halt mal vorher informieren. Ja. Und was es aber vor allem gibt, sind noch andere Menschen, die sich auskennen, die einem vielleicht mehr als Person XY bei einem Social Ride vielleicht noch besser.
Da würde ich aber direkt eigentlich so ein kleines Sternchen machen und unten im Kleingedruckten schreiben, kann, muss aber nicht. Also es gibt dann auch echt Trainer, die seit 30 Jahren irgendwie in ihrem Trainerjob sind und dann einfach im Prinzip wirklich, doof gesagt, gar nichts wissen. Oder das, was sie wissen, ist einfach wirklich auch genau diese 30 Jahre eben komplett überholt. Also das muss ich leider auch immer mit ein bisschen Erschrecken halt feststellen. Also, und auf allen Ebenen, nicht nur jetzt irgendwie so physiologisch, da rede ich noch nicht mal von, sondern einfach wirklich auch in einem menschlichen Umgang, wie zum Beispiel diesem Thema, ich habe jetzt hier 20 Leute, davon sind irgendwie vier vielleicht Frauen, oder ich habe auch einfach 20 Leute, die sehr generell sehr heterogen sind. Ich kann jetzt nicht einfach da irgendwie was draufschmeißen und es ist für alle gut. Also generell trainieren immer noch, das ist auch, glaube ich, ein bisschen was Regionales, aber hier so in Berlin, Brandenburg, gibt es halt Leute, die trainieren, also Trainingssteuerung heißt für die Kilometeranzahl. Das ist so der einzige Parameter. Also sagen halt so, heute trainieren wir wenig, heißt halt 60 Kilometer, morgen trainieren wir ein bisschen mehr, heißt halt 90 und morgen trainieren wir richtig viel, heißt halt 120 Kilometer. Und das ist sozusagen der Input, den du als Sportler bekommst. Und klar, ne, ist jetzt, aber da
das geht ja, ich bin vielleicht da auch ein bisschen verwöhnt. Wir machen ja viel, wobei ich jetzt ja auch keine Trainerin bin, die Trainingspläne macht. Ne? Aber mich könnte man fragen, wie es weitergeht.
Also ich wollte das jetzt auch nicht schlecht reden, sondern einfach
Dinge
nur sagen.
Dinge empfehlen, genau.
Da muss man einfach selektieren ein bisschen. Ne? Und ganz auch genau. In Berlin hier zum Beispiel gibt es halt Leute, die das auf jeden Fall cool machen. Ja. Es gibt auch Leute, die es nicht cool machen, einfach, muss man so sagen.
Genau, und wir haben zum Beispiel auch in Hamburg noch andere Vereine, die eben auch gute Kinder- und Jugendarbeit machen. Ja. Mit einem Trainer, der auch da sehr up-to-date ist. So. Ja. Aber genau hinschauen und eben den richtigen Verein wählen, schauen, was sind da für Leute. Und
du hast das, glaube ich, gerade gesagt, ich glaube, ne, so ein kleiner Tipp vielleicht, ich glaube, die Jugend und, also sag ich mal so, die Arbeit, also der Verein zeichnet sich nicht dadurch aus, wenn er irgendwie den x-ten Profi hochgezogen hat. Also nicht daran festmachen, das Qualitätsmerk, sondern eher tatsächlich, eher, sag ich mal so, wie sieht denn die Arbeit in den kleineren Bereichen aus, die vielleicht nicht so populär sind. Weil meistens, wenn da halt jemand Zeit und Hirnschmalz rein investiert, dann kann ich halt schon davon ausgehen, dass das halt, sag ich mal doof, jetzt pfiffige Leute sind, die dann auch mich verstehen können und da in diese Strukturen mit reinbringen können.
Ja, wir waren Versuch wert. Bei uns kostet es halt einen Zehner im Monat und das ist irgendwie, da kriegt man sogar noch ein Trikot für. Ich glaube, bei einigen anderen Vereinen ist es auch so. Ist auf jeden Fall eine Option.
Ja, auf jeden Fall. Also
das, man ist auch versichert.
Also zum Beispiel, ne, in Berlin ist es zum Beispiel auch, es gibt ein Velodrom und es ist sehr, also ist recht so populär geworden in den letzten 2-3 Jahren, dass man halt so im Winter in diesem Velodrom ab und zu trainiert. Und das ist zum Beispiel auch natürlich ein Riesenvorteil von der Vereinsstruktur. Ich bekomme halt, wenn ich das möchte, eine Lizenz. Und mit dieser Lizenz habe ich halt im Prinzip, sag ich mal, plötzlich so ein paar Türen offen. Ich kann halt bei Rennen teilnehmen, die ich vielleicht sonst nicht teilnehmen könnte. Ich kann aber zum Beispiel auch hier in Berlin diese Velodromstruktur nutzen. Das machen tatsächlich sehr viele, die überhaupt keine Profi- oder irgendwas Strukturen anstreben, sondern die fahren da einfach ihre Runden und finden das halt cool, was ja auch Spaß macht.
Ne? Ja, es macht total Spaß. Ja, dann gehen wir auf die nächste Ebene, 50 Euro.
Ja.
Kriegt man für 50 Euro bei dir schon was eigentlich?
Nee, tatsächlich nicht. Ist okay. Ich glaube, da landet man dann meistens...
Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also, nee, also ne, ich war nur neugierig jetzt.
Ich glaube, ich kann das nachher ein bisschen, wie gesagt, begründen. Und da kann ich tatsächlich, ich kann generell dazu sagen, das ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich seit, also genau mit dieser Fragestellung, die wir hier gerade diskutieren, setze ich mich seit Tag 1 an super, super, super viel auseinander und bin da echt schon, ich habe schon eigentlich alles, es gab mal was zum Beispiel für 50 Euro, was ich jetzt gerade nicht gehe. Ich habe schon alle Modelle und sowas eigentlich auch durch. Ich glaube, 50 Euro ist halt so ein Ding, wo man viel finden wird in so einem Low-Budget individualisierten Dings. Also schon der sich, ne, auf der Website draufstellt, ich bin dein Coach, zahl mir 50 Euro im Monat und du kriegst deinen Trainingsplan. Da gibt es entweder zwei, ich nenne das jetzt mal Haken dann an der Geschichte, die man sich ja eigentlich, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, was kann der mir für 50 Stunden leisten, damit der sich sozusagen auch seinen Lebensunterhalt damit finanzieren kann, wenn er das hauptberuflich macht. Entweder Haken 1, es ist doch gar nicht individuell, sondern er hat einfach nur, sag ich mal, statt jetzt dem einen hat er so 3, 4, 5 vorgefertigte Programme und spricht mit dir 10 Minuten und dann zieht er sein Programm 2 aus der Schublade und schmeißt das auf dich drauf. Oder sehr, sehr eigentlich populär, was ich sehr häufig sehe, Haken 2, es wird im Prinzip der Aufwand mit diesem Sportler ein bisschen ja, reguliert, ein bisschen eingegrenzt. Also doof gesagt, man sieht ganz, ganz viele Online-Coaches, die im Prinzip sagen, hey, ich habe hier drei Preismodelle für diese Trainingsbetreuung, 50, 100, 200 Euro, weiß ich. Und das 50 Euro heißt halt meistens, du kriegst deinen Trainingsplan, aber du darfst mich zum Beispiel nur per E-Mail einmal im Monat anschreiben. Wir haben einmal eine Stunde ein Telefonat und wir haben keine das dynamische Anpassung. Also wenn du, ne, doof gesagt, eine Woche krank bist, dann können wir leider erst wieder nächsten Monat das Ding neu aufsetzen. So. Und das kann man natürlich jetzt vielleicht in erster Linie denken, ja, aber ist doch legitim, passt doch. Für mich ist das meistens eine Option, die keine Option ist, deswegen bieten wir es auch nicht mehr an, weil der Outcome von diesen 50 Euro ist dann tatsächlich fast schlechter als der für 10 Euro. Das heißt, die Kosten-Nutzen-Relation stimmt nicht. Also wir hatten das mal ein Jahr gemacht, wo ich wirklich gesagt habe, hey, ne, die Leute fragen das einfach nach, vielleicht können wir denen damit helfen, aber im Prinzip haben wir da irgendwie 10, 12 Leute trainiert und ich würde mindestens sagen, bei 6 davon haben wir echt, doof gesagt, einen schlechten Job gemacht und nicht, weil wir das nicht besser können, sondern einfach, weil ich mich selber so sozusagen doof gesagt dabei ertappt habe, wie ich mit meiner Zeit bewusst zurückgehalten habe, obwohl ich jetzt wüsste, das und das könnte ich jetzt gerade mal, was anderes ist wichtiger. Und das darf natürlich eigentlich nicht sein. Also da gibt es halt irgendwie auch, also das gibt es wirklich einen Schicksalsfall, wo eine Sportlerin von mir, die hatten, klingt jetzt sehr erschreckend, aber es hängt an ganz viele Ebenen, aber die hatten Ermüdungsbruch erlitten auf einem Weg zum Marathon. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass man das hätte abwenden können, wenn man mit der jeden Tag telefoniert, das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass es ein Faktor ist und das war auch damals tatsächlich jetzt wirklich die Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, das machen wir nicht mehr, das ist Bullshit, also das will ich, ne? Ich will quasi keine wissentlich schlechtere Arbeit machen, als ich könnte, nur um Geld zu sparen, das fand ich halt doof.
Total nachvollziehbar. Ich habe mir hier 50 Euro auch aufgeschrieben und mir fiel es auch schwer, was zu finden. Also steht auch gerade nichts daneben,
ja.
Weil ich die Erfahrung auch schon so gemacht habe. Was ich mir vorstellen könnte, wenn man jetzt sagt 50, 60 vielleicht, dass man zwei Sachen aus den unteren Bereichen kombiniert oder sagt, man macht seine Online-Geschichte und macht dann aber nimmt noch ein Angebot, man in einem Fitnessstudio war und macht Stabi oder Yoga oder so, wenn man das für so wenig Geld überhaupt bekommt. Also kombiniert da zwei Sachen, denn was anderes ist mir auch nicht eingefallen.
Ja, so ist, richtig. Das ist tatsächlich, also das ist natürlich, ne, doof gesagt, das ist der interessanteste Bereich für die meisten Leute, weil das so ein bisschen so das Ding ist, so, das wäre ich noch bereit zu zahlen. Genau. Ja. Aber tatsächlich eigentlich, glaube ich, so das Kritischste, weil es macht wirklich häufig nicht einen großen Mehrwert zu dann so einem 20-Euro-Ding aus, wo ich halt wirklich sagen würde, also einfach so ein schwieriger Übergangsbereich.
Ja, alles klar, dann gehen wir mal weiter. Als nächstes habe ich mir jetzt 100 aufgeschrieben.
Ja, das ist tatsächlich so, jetzt würde ich sagen, die erste Nummer, wo man, glaube ich, erwarten kann, dass sich jemand mit mir persönlich auseinandersetzt und das ist nochmal, also ich glaube, ich will bei den ganzen Dingen nicht den Eindruck erwecken, dass das eine schlechter, besser ist. Es ist einfach nur, ich bin großer Fan von so Kosten-Nutzen-Dingern und es soll auf jeden Fall nicht die Message sein, jeder braucht das 100 Euro, um Gottes Willen. Also die 80% der Leute, glaube ich, sind, wenn sie den Schritt 1 schon mal gehen, schon so viel optimiert worden, dass das erstmal sagt, okay, das reicht erstmal. Dann kann man das ja ein Jahr oder zwei machen. Und wenn man dann halt so ein bisschen an seine Limits kommt und sagt, okay, ich glaube, ich habe irgendwie ein bisschen mehr Input, dann kann man, glaube ich, auf Ebene 2 gehen und sagen, oh, da gibt es jetzt neue Trainingsmethoden, die habe ich jetzt durch meinen Swift kennengelernt, cool, da geht es nochmal einen Schritt nach vorne. Und ich glaube, wenn das irgendwann, also wenn man wirklich, und das sind ja viele auch meiner Kunden, die sitzen halt hier mit mir am Schreibtisch und der Erste sagt so nach dem Motto, was kann ich heute für dich tun, warum bist du hier, ist halt immer, na, ich trainiere halt schon seit 2 Jahren so und so, schon mit einer Struktur, also Check 1, schon habe ja, da gibt es ja 33, habe ich jetzt schon angehört, aber ich komme irgendwie nicht damit weiter. Und da ist halt, glaube ich, das ganz große Ding, was jetzt dazukommt, ist, und da komme ich nicht drum rum, glaube ich, irgendwann mit einem Menschen zu agieren, wie kann ich bei der Stange bleiben mit diesem Plan? Also ne, ich kenne da jetzt keine Zahlen zu, aber ich kenne die zum Beispiel Zahlen, das ist ein ähnliches Anwendungsfeld bei Diäten. Es gibt sehr schöne Studien über Diäten und es ist halt zum Beispiel Weight Watchers ist das mit Abstand erfolgreichste Diätding in Deutschland. Wenn du nach einem Jahr eine Umfrage schaltest, wie viel haben sie, wie war das denn? Dann kannst du Paleo und das und was man alles da so im Kosmos kennt. Und dann haben die eine Erfolgsquote von irgendwie 40%. Also sagen halt 40% der Leute haben es wirklich geschafft, ihr Einjahresziel damit zu sein. Bombastisch. Und fragst du aber, da gibt es tatsächlich, glaube ich, nur ein, zumindest mir bekannt, ein bis zwei Studien, die Langzeit da drauf gucken. Das heißt, ne, nimmst du den Hörer in die Hand und rufst diese Person 5 Jahre später nochmal an und sagst so, was ist denn von der, da ist, dann sagen die, ach so, ja gut, davon ist nichts mehr übrig. Das ist wirklich, da gibt es eine Zahl, das ist 0,1%. Das heißt, also natürlich, das ist halt, wo man sagen würde, ja super, aber es hat keinen langfristigen Effekt. Und jeder, der vielleicht sich schon mal mit einem Training auf ein Level gehoben hat, wo er weiß, ich komme jetzt wirklich so ein bisschen, ne, an so ein bisschen meine Reserven auch dran, der weiß, das ist jetzt nicht eine Frage von einem Jahr. Also ich kann, wenn ich mit Training anfange, in dem ersten Jahr 30% Fortschritt machen, im zweiten Jahr 15% Fortschritt machen, im dritten, vierten Jahr nochmal vielleicht 6-8%. Aber wenn ich seit 7 Jahren trainiere, und das sind natürlich auch viele jetzt dann die ambitionierteren Sportler, und um da die letzten 5-10% rauszuholen, brauchst Kontinuität. Das ist das goldene Gesetz im Training. Also bevor ich nicht, ich kann 3 Monate immer schön irgendwie einen Hebel ziehen, wenn ich das aber nicht schaffe, dauerhaft zu implementieren, bin ich nächstes Jahr genau an dem gleichen Punkt, wie ich da schon mal war. Und dann drehe ich mich ja eigentlich nur ein bisschen im Kreis. Ne? Kann auch Spaß machen, kann auch okay sein, aber wenn ich da, wie gesagt, irgendwann einen Schritt weiter will, heißt es, ich muss es schaffen. Das sind dann eher motivationale Gründe. Und dann auch zum Beispiel das Training, was das Swift nicht weiß, ist zum Beispiel, was macht dir Spaß? Dann machst du 3 Monate, so quälst du dich durch deine Intervalle und denkst jetzt geil, und dann bist du natürlich auch schnell, aber irgendwann verläuft sich das halt im Sand. Und das ist halt einfach wirklich, diese 0,1% kann ich, würde ich fast sagen, aus Erfahrung übertragen in Leute, die so einen Online-Plan kaufen. Wenn du 5 Jahre später fragen willst, und wo bist du damit hinkommen, und sagen, ach so, ja gut, das habe ich halt 3 Monate gemacht und jetzt ist das Ding halt schon wieder, also mache ich jedes Jahr mal so 3 Monate, ist dann vielleicht auch die Antwort. Aber es ist kein, du kommst nicht langfristig wirklich einen Schritt weiter. Und um das zu machen, musst du, glaube ich, jemanden haben, was halt einfach sehr kleinteilig werden kann, der mit dir spricht, dich versteht, also wirklich jetzt mal ganz auf einer einfach nur menschlichen Ebene versteht und dir hilft, dauerhaft praktikabel in dem möglichst maximalen Outcome mit dir deine Ziele zu erreichen, umzusetzen, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und da ist, glaube ich, 100 Euro schon möglich, aber auch wieder halt einfach so eine Frage der Dosis. Ne? Also wenn ich jemandem 100 Euro zahle, wird der wahrscheinlich, doof gesagt, in einem Monat, was ist jetzt, 2, 3, 4 Stunden mit mir verbringen können. Und das kann total ausreichen. Ne? Ist aber, meine Erfahrung ist, es ist einfach eine Frage, des, wie spielt sich das ein. Ich kann ja zum Beispiel sagen, wenn ich mit einem Sportler, Sportlerin anfange zu arbeiten, ist, glaube ich, der erste Monat, den ich mit denen sozusagen starte, würde ich fast schätzen, sind das wahrscheinlich 20 bis 30 Stunden, die ich nenne es jetzt mal doof, gedanklich oder wirklich auch an einer Tastatur oder sowas in diesen Fall rein investiere. Natürlich, wenn ich schon 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre mit dem arbeite, dann ist das so eine kurze SMS. Und da muss man halt, glaube ich, einfach hinkommen und sich halt überlegen. Ich glaube, da muss man wirklich sagen, ob das jetzt 100 dann oder 120, 130 Euro sind, da muss ich eher drauf gucken, wer ist das gerade, mit dem ich da sitze. Ne? Und unser Preis ist da 150 Euro im Monat, sozusagen so, hey, damit können wir sicherstellen, was für uns echt schon eigentlich wirklich knapp kalkuliert ist. Haben dann aber auch irgendwann doof gesagt, wir brauchen aber eigentlich, wenn dann schon eine Mindestlaufzeit. Also das ist zum Beispiel ein Paket, was man jetzt nicht online bei uns buchen kann, sondern da würde ich immer gerne erstmal mit den Leuten nochmal sprechen und sagen, okay, was erwartest du dir? Was kann ich dir leisten? Wie langfristig ist das? Ne? Und ich würde jetzt keinen in dieses Programm onboarden, der sagt, ja, ich habe in 3 Monaten Rennen und suche da schon so einen schnellen Pusher. Und ich sage, okay, weil das ist, so doof gesagt, meine Zeit dann gerade nicht wert. Also kann ich natürlich machen, aber das macht mir dann auch nicht wirklich Spaß und es rechnet sich nicht für mich, weil es rechnet sich erst eigentlich, doof gesagt, wenn wir ein Jahr zusammenarbeiten und wir eingetüftelt, eingespielt sind.
Du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, dass aber leider oft gefühlt irgendwann zu kurz kommt. Und das ist der Spaß. Mhm. Fragst du deine Klienten, was macht dir Spaß?
Ja, jeden Tag, würde ich sagen.
Ich glaube, ich bin das noch nie gefragt worden. Ich habe aber aus dem Grund mein Training umgestellt oder meine Ziele verändert. Aber
ja, das natürlich. Ich selber also, gemacht. Das ist natürlich auch nur eine Frage so ein bisschen der der Zielsetzung, ne? Also wie du es eben gesagt hast, die Bundesliga-Fahrerin, die muss halt irgendwann, jetzt mal doof gesagt, auch Dinge machen, die halt nicht immer Spaß machen. Ich bin da halt einfach sehr, 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 sehr direkt und ehrlich mit diesen Kunden. Also das ist einfach so, das, für mich ist das Wichtigste an so einer Dienstleistung, ist halt das, was auch die Dienstleistung nachher als gut oder schlecht beurteilt wird, ist eine Frage der Erwartungshaltung, wie konnte ich die erfüllen? Ne? Und wie du sagst, wenn ich das Ziel habe, Bundesliga, dann kann ich halt auch ganz klar sagen, okay, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 Dinge. Und wenn sie aber sagt, ich habe halt auf Ding 4, 5 keinen Bock, würde ich sagen, voll legitim, aber dann erwarte nicht, stell nicht die Erwartungshaltung an mich, dass wir dieses Ziel bis dann und dann und dann erreichen. Weil, ne, und wenn sie das halt verstanden, wenn sie dann sagt, ja, finde ich okay, dann ist das für mich auch voll, voll in Ordnung. Es ist wirklich einfach nur so ein Erwartungsabgleich. Wenn sie aber sagt, ja, aber der andere sagt mir ja schon, dann würde ich sofort sagen, dann macht es bitte mit dem anderen. Weil ich, das ist ja echt schwierig, das darf man nicht vergessen, wenn man jemandem Geld bezahlt, dass der einen trainiert, dann hat der schon eine Verantwortung für das, was da erreicht wird oder nicht erreicht wird. Und ich kenne das echt, jeder macht sich erstmal davon frei, sondern sagt, ja gut, aber es halt ja nur 70 Euro. Aber nein, wenn es hart auf hart kommt, ist es nicht mehr. Dann dreht sich das plötzlich um. Ich habe Athleten hier sitzen gehabt, die sagen, ich würde jetzt gerne mit dir arbeiten. Ich habe mit meinem Trainer gearbeitet, dem habe ich auch 80 Euro gezahlt im Monat. Hatte halt einmal so mit dem Kontakt und dann habe ich dann irgendwie so, dann habe ich diesen Ermüdungsbruch und dann haut der dem das um die Ohren. Der sagt so, der war das schuld, so nach dem Motto. Ich sage, hey Leute, also wenn ihr wollt, dass der diese Verantwortung übernimmt, dann müsst ihr das aber natürlich auch wertschätzen und dann müsst ihr den Rahmen, die Rahmenmöglichkeiten ja einrichten. Das können halt nicht 100 Euro sein. Es gibt halt Profi, also eigentlich doof gesagt, das ist halt dann schnell utopisch, wenn ich ja jetzt jeden Tag, wenn ich zum Beispiel, je höher die Ziele sind, desto wichtiger wird das ja auch, weil da hängen halt Existenzen dran. Du trainierst halt Profis, ich trainiere Profis. So doof gesagt, wenn ich da Scheiß baue, dann steht der Nächste, also ich überspiele das jetzt, aber sitzt der Nächste auf der Straße. Und das plus, dass ich halt im Prinzip eigentlich auch eine 24-7 Erreichbarkeit für diesen Menschen habe, das ist halt doof gesagt, ich sagte immer, das kann man eigentlich mit Geld nicht mehr bezahlen. Also der müsste mir doof gesagt wirklich 1.000 Euro im Monat bezahlen, wenn ich sagen würde, das jetzt bin ich für dich nur da. Und dann habe ich vielleicht 5 davon und dann könnte ich davon leben und wäre aber auch eigentlich schon wirklich so allein gedanklich und stresslich ausgelastet. Ne? Und dass es da verschiedene, die Ebenen, die wir ja gerade durchsprechen, gibt, muss man einfach nur erwartungsmäßig mit jedem setzen. Klar gibt es was für 50 Euro, klar, aber das ist das, was du dafür bekommst. Check, Fragezeichen. Und wenn der sagt, ja, check, dann kann man das, glaube ich, machen.
Bei mir hat das jetzt, ich habe jetzt eben noch so 200 darunter gekritzelt. Bei mir hört meine quasi Aufstellung hörte jetzt bei ungefähr 100, 150 Euro dann auf. Ja. Einfach, weil ich gerade so aus der Perspektive einer doch letztendlich Amateursportlerin, ja, genau, spreche. Klar. Und eben, ich glaube, da auch im Sinne der Zuhörerin hier dir die Fragen stelle entsprechend. Ja. Trotzdem würde mich interessieren, wo, du hast eben gesagt, 1.000 Euro im Monat, ja, für einen Profi. Ich weiß, was die zum Teil, also gerade im Triathlon-Bereich
verdienen. Das ist verdienen. So die Richtung tatsächlich.
Genau, ja, ist das die Richtung, ist aber auch normal. Ne? Also,
ja, also das ist, ne, nicht das viel. Auch das ist ja halt, generell, Triathlon funktioniert ein bisschen anders, weil jeder Triathlet muss sich im Prinzip selbst vermarkten. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Also die müssen halt über Sponsoren und Wettkampfgelder und sowas halt wirklich ihr Geld in ihre eigene Tasche wirtschaften, während ja, wenn du in einem Radteam bist, das Team für dich, sag ich mal, sorgt und du bist ja fast wie so ein bisschen wie ein Angestellter und kriegst ein Gehalt für deine Arbeit, die du verrichtest. Das ist schon mal ein generell sehr großer Unterschied, was auch zu diesen Preisunterschieden führt, ne? Weil wenn ich mich vermarkte, kann ich halt dem Typen, der da mit mir arbeitet, halt einen ganz anderen Outcome eventuell bieten. Ne? Und das ist halt so ein bisschen ein anderes Business in Anführungszeichen, aber auch, ne, das ist auch Deutschland was ganz anderes, als wenn man in die USA guckt. Da gibt es halt, es gibt zum Beispiel so, das heißt, ich glaube, Purple Cycling und so, das sind halt so ein paar Ikonen, ne, das sind so irgendwie der Physiologe X. Jetzt doof gesagt, eigentlich kommen die auch aus sowas, was ich mache, aber sagen dann, ich bin jetzt der Coach, aber die machen das halt auf so einem Detail und die sagen halt einfach für sich klipp und klar, ich arbeite halt nicht auf so einem Low-Level, das macht mir einfach gar keinen Spaß und macht für mich keinen Sinn. Die nehmen 850 Euro oder sowas im Monat, das ist so ganz, ganz klassisch da einfach so. Und natürlich gibt es die Leute, die das zahlen, aber das war halt auch eine Entscheidung für mich. Ich wollte halt nicht so elitär, sag ich mal, sein, sondern, ja, das habe ich ja am Anfang erwähnt, eher gucken, dass ich für jeden was habe. Deswegen gibt es für uns halt auch immer so ein bisschen so ein A-B-Modell, sag ich mal. Es gibt halt das so Rundum-Sorglos-Paket. Also ich habe zum Beispiel irgendwann gesagt, zahl mir 350 Euro im Monat und du kriegst einfach alles, was du brauchst. Dann mache ich mit dir von mir das Bike-Fitting, ich gehe mit dir ins Velotrom, mache einen Aerotest, wir testen die im Prinzip im 4-Wochen-Rhythmus. Das ist mir wirklich egal. Also da sehe ich das auch ein bisschen aus Kundenperspektive. Und ich sage aber auch, wenn du nur, sag ich mal, einen kurzen Quick-Check, so ein bisschen ein Upgrade, weil eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel du bist sehr wissend, hast schon deine Strukturen und sowas, aber brauchst du irgendwie so einen kleinen Auffrischer mal von, dann haben wir natürlich immer versucht, das irgendwie mit diesem diagnostischen Termin zu verknüpfen, damit das auch fundiert wird. Aber wir haben zum Beispiel auch jetzt kreiert, einfach eine Stunde Beratung. Du kannst, setz dich mit mir eine Stunde hin, zahlst mir 80 Euro und dann kommst du vielleicht auch irgendwie schon 10% weiter. Also wir versuchen das immer sehr, sehr breit aufgestellt zu halten, aber immer mit dem Kontext, wie gesagt, das ist das, was da sozusagen drin steckt. Ich kann jetzt natürlich nicht für die 80 Euro dann in der Stunde deinen Jahresplan da schreiben. Das ist halt einfach, also da muss man, und das klingt jetzt so, aber es gibt die Leute, die das sozusagen erwarten. Da muss man halt vorher drüber sprechen und wenn man das halt geklärt hat, kann man das machen.
Das finde ich ein total gutes Angebot, weil, wie du schon sagst, ich bin so ein bisschen in der Position, dass ich mir das gerade selber arbeite und eben auch gerne frei bin. Kann sich auch wieder ändern. Aber dennoch irgendwie einen Mentor bräuchte oder eine Beratung oder jemand, der Bock auf die Sachen hat, die ich mache und da vielleicht einmalig, aber vielleicht auch in einem Abstand, in einem regelmäßigen bisschen Feedback gibt, einfach so, wie ich das mache. Da müssen wir nochmal drüber reden. Kann man gerne machen. Sehr schön. Ja, das fand ich jetzt total gut. Ich glaube, da haben auch alle jetzt mega viel mitgenommen, denn du hast einen wunderbaren Überblick darüber gegeben, was man für was bekommt. Ja. Und
ich, vielleicht hoffe ich auch so eine Art Reflexion dieses Themas, weil natürlich reflektiert sich der Dienstleister anders als der Kunde. Und das klingt, ich will mich da jetzt nicht herausheben, aber ich habe halt immer sehr versucht, mich auf die andere Seite zu stellen und zu gucken, und so doof, dass ich weiß natürlich, das sage ich jedem Kunden, hey, 250 Euro oder 150 Euro, das ist ein Brett, also das muss halt erst, und ich glaube selbst, doof gesagt, auch jetzt, weil ich jetzt, sage ich mal, ein bisschen wissender bin, aber wenn ich jetzt mein eigener Kunde wäre, würde das, glaube ich, nicht bezahlen wollen, weil du denkst, boah, ist schon happig, aber das ist halt echt, deswegen sage ich, das ist wirklich für den Dienstleister, das ist eine super schwere Kiste, weil alles, du kannst halt echt nur versuchen, das irgendwie so reinzuquetschen. Und mir ist halt wichtig, dass das halt auch Leute zumindest mal sehen und verstehen. Und halt zumindest, wenn sie halt sehen, oh cool, hier gibt es halt das 20-Euro-Paket, mal kurz fragen, warum das vielleicht nicht das Gleiche sein kann wie die X-Euro-Betreuung. Also deswegen, ich sage ja auch meistens, ich spreche nicht von der Trainingsplanung, die ich mit dir mache, ich spreche immer von der Trainingsbetreuung. Den Plan zu schreiben, das ist ein Fact. Bei einem neuen Sportler, das dauert mich 8 Minuten für 3 Wochen. Was aber nicht da drin steht, ist, dass ich habe eigentlich fast täglich mit einem Sportler und lasse es nur 5 Minuten oder 10 Minuten sein an mehreren Punkten dieses Tages Kontakt. Und der Sportler steht morgens auf und lass es sein, heute regnet es, was mache ich? Und das ist genau der Punkt. Zwift beantwortet dir das nicht. Und wenn du da, das muss es vielleicht auch nicht, aber wenn du wirklich das on point haben willst, dann könntest du da eine falsche Entscheidung treffen. Und wenn du die Entscheidung nicht allein treffen kannst, wenn du nicht an dem Punkt bist, dann brauchst du jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Und das ist halt einfach Aufwand.
Ja. Ich bin ja in einer ähnlichen Situation, mit meinem Sportmentaltraining. Ich war ja auch Business-Training und so. Aber man unterschätzt als, und das war mir vorher auch nicht so bewusst, ich noch Klientin war, wie viel Zeit mit einem verbracht wird, die man nicht mitbekommt. Ja. Und das ist nicht nur Vor- und Nachbereitung, sondern so wie du sagst, man beschäftigt sich eigentlich durchgehend mit den, in meinem Fall sind es Coaches, in deinem Fall sind es Klienten.
Ja. Und doof gesagt, jeder, das ist ja immer so, jeder, der noch nicht selbstständig war, der unterschätzt halt vollkommen, was diese Stunde Umsatz, die ich halt mache, kosten muss, damit sich das Ganze drumherum halt finanziert. Und das ist auch bei dieser Trainingsplanung. Ich habe mich irgendwann entschieden, damit die möglichst kostengünstig, damit die jetzt nicht 300 Euro im Monat kosten, muss ich zumindest meine Hausaufgaben machen und eben dieses Kontaktmodell kann ich ja nicht stauchen. Das staucht sich entweder von allein oder halt eben nicht, aber das muss ich mir offen halten. Was ich aber machen kann, ich kann natürlich meinen Kram so zusammenkriegen, dass mich die Trainingsplanung nicht auch noch eine Stunde dauert. Und deswegen zum Beispiel, also wenn ich ein Training, ich habe so einen Katalog wir nutzen Training Peaks und ich habe da einen Katalog von, weiß ich jetzt nicht, aber lass das 200 Trainingseinheiten sein, zumindest wo ich halt, deswegen sage ich, kann ich in 5 Minuten einen Plan bauen, weil ich halt zumindest, ich habe alle kleinen Modifizierungen von Trainern, die sind ja eigentlich alle schon da. Ich musste also nicht das Ding von null aufs Papier schreiben, sondern es ist viel Copy und Paste und dann halt testen und evaluieren, feintunen. Aber der Hauptaufwand ist dann das andere und da muss ich natürlich dann gucken, dass ich das halt sicherstelle. Ne? Aber das andere lässt sich halt nicht wirklich sparen. So.
Ja, jetzt habe ich mir hier so ein paar Themen noch aufgeschrieben. Und zwar einmal das Thema...
Bevor dem ich ein bisschen zitter.
Genau. Ich nenne es mal, ich weiß auch nicht, also genau, im Grunde Rücksichtnahme auf Hormone, die einige Menschen anders haben als andere.
Ja.
Na? Also wir reden hier jetzt über Frauen und den Zyklus
ja.
Als erstes. Da gibt es ja auch noch andere Bereiche.
Ja, total. Also Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, ne? Wäre jetzt so ein Fall. Also.
Okay. Und da würdest du dann auch, da könntest du auch...
Nee, da muss man das auch. Also ähnlich wahrscheinlich, wie du das unterstreichen würdest, dieses Muss bei ja. der Frau im Zyklus, ist das da auch einfach ein ganz klassischer Fall. Oder jetzt, es gibt ja viele, wir fallen jetzt sehr viele klinische Sachen, aber es gibt ja viele Sachen, Umstände, sage ich jetzt mal, wo deine ganze endokrinologische Regulierung ein bisschen ein Typ-1-Diabetiker kann überhaupt, also wenn du den Typ einfach so Sport machen lässt wie einen anderen, das würde halt überhaupt nicht funktionieren, weil der sich halt gar nicht sozusagen, die ganze Stoffwechselregulation ist ja auf einem ganz anderen Level, also komplett out of order irgendwie so ein bisschen. Ne? Und genau, da ist es natürlich, da kenne ich mich auch mit aus, wo ich mich halt nicht wirklich, das kann ich wirklich vorweg sagen, wo ich mich auskenne, ist halt, wie die Hormone der Frau komplett dieses Konstrukt beeinflussen. Ich habe da schon, sag ich mal, ein flaches Wissen, aber auf jeden Fall nicht ein tiefgehendes. Aber wir gucken mal.
Genau, ich habe dir ja auch das Buch mitgebracht.
Ja.
Ne? Ich bin ja großer Fan, ich kann es auch nochmal erwähnen, von Stacey Sims, das Buch Roar. R-O-A-R. So. Und das habe ich ja seit 3 Jahren zu Hause liegen. Seit diesem Jahr hat sie ja diesen TED-Talk und seit letztem Jahr jetzt ja mittlerweile und wird so ein bisschen bekannter.
Ja.
Davor kannte die halt niemand.
Ne? Ja, ich kenne sie zum Beispiel auch schon seit 6 Jahren oder sowas, weil sie halt einfach Physiologin ist und Forschung macht. Und ich bin schon über diese Studien gestolpert.
Ach also krass, okay.
Aber das ist halt, das ist aber bei allen Dingen, dass diese Forschung, die macht auch viel Grundlagenforschung, eine Anwendung in den Sport findet, ist eher selten. Und da ist sie sogar eher eigentlich sogar noch ein Pionier.
Genau, das sagt sie ja auch. Es gab diese
aber,
Studien.
Aber unabhängig nicht, ne? von Frauen, also auch jetzt im Männerbereich, was da Physiologen in den USA irgendwie, sag ich mal jetzt doof, oder in Dänemark, Schweden, was die krasse Studien da austüfteln. Und bis das hier quasi dann sozusagen auf dem, sag ich mal, Swift-Block ankommt, das dauert halt auch mal gerne 3 Jahre. Ne? Und das ist halt, wo du denkst so, wow, also das geht schon, da geht es sehr viel generell ab. Und und siehst aber, wie gesagt, natürlich trifft ein Nerv einfach. Das ist halt, glaube ich, so der Punkt.
Genau, und das ist ja auch gut, dass sie das macht, ob sie jetzt nun das letzte Wissen hat, ist ja nun mal auch dahergesagt und gar nicht so wichtig. Was aber wichtig ist, ist, dass, also meine erste Frage wäre hier, wenn ich als Sportlerin zu dir komme, fragst du mich, wie mein Zyklus ist? Notierst du dir das? Oder ist das überhaupt Thema?
Die eine Wortantwort wäre ich nein. Also wenn du mich fragst, fragst du es, wäre nein.
Ja.
Warum? Weil ich dich erstmal ungefähr 100 andere Fragen stellen würde. Das lässt sich natürlich jetzt diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber da geht es für mich halt nur über diese Ebene, die du erstmal sprechen mit dir darüber, wie viel Zeit hast. Also mal die Basics. Dann das was trainieren wir, dann das was wollen wir erreichen, dann das wie trainieren und dann das Feintuning, das doof gesagt, bin ich sehr auf jeden Fall auch nochmal jetzt so ein bisschen, vielleicht muss ich das auch überdenken, aber das, ich glaube, für mich ist das schon noch, steht unter dem Stern Feintuning, also erstmal doof gesagt, wir müssen überhaupt erstmal gucken, dass eine Regelmäßigkeit des Trainings kommt und so weiter und so fort und dann kann ich, ob ich jetzt eine A-B-Entscheidung, die Trainingszeit hier, die fülle ich oder hier ein bisschen Training mehr oder weniger und richte das an diesem Zyklus aus, kommt dann, wenn wir, glaube ich, schon eingespielt sind. Und ja, zum Beispiel, also das die andere Frage, ja, ich trainiere gerade 3 weibliche Personen, 2 jüngere, eine erwachsene Frau Und zum Beispiel bei der Erwachsenenfrau ist das ein Thema. Also hat sie aber zum Beispiel kam auf mich zu und so, hey, jetzt bin ich an einem Punkt, hab das Training so, sag ich mal, doof ein bisschen verstanden, können wir das an meinen Zyklus ein bisschen ausrichten. Und deswegen ist das Thema auch jetzt generell jetzt gerade nicht für mich, sag ich mal, komplett neu, aber ich habe halt die Basics verstanden und auch, nenne ich jetzt mal, berücksichtigt in einem groben Rahmen. Ja.
Was mich halt so wundert, ich meine, mein Trainingsplan war eh immer periodisiert.
Ja.
In einem nicht immer ganz genau 4 Wochen Rhythmus, ja. Aber das ist ja gut beim Krafttraining, habe ich jetzt gelernt, da machen einige auch einen 3 Wochen Rhythmus so. Ne? Ja. Aber auch ohne mir das begründen zu können, war das irgendwie so. Ich meine, es ist doch nicht schwer, den einfach so anzupassen. Ne? Klar, der passt nicht immer und mit den Rennen muss man gucken.
Das ist genau das der Punkt. Also genau. Schwer ist es natürlich nicht, aber das ist wieder so ein bisschen vor der Entscheidung, den Zyklus zu sagen, steht halt eigentlich doof eine Entscheidung, die nicht von mir beeinflussbar ist. Das ist nämlich so, ja, ich muss halt an dem und dem Tag die und die Leistung halt erbringen können. Wenn ich jetzt, ne, da so doof gesagt, das ist in der 3 Monate Grundlagephase, da ist es natürlich, da müsste man 100% in diese Richtung gehen, aber bin ich in diesem Rennen, und das kann ja vielleicht nur doof gesagt, also das kann man ein bisschen auch anders sehen, weil wenn ich jetzt immer nur mein Training darauf ausrichte und dann kommt der Renntag X und dann ist das plötzlich nicht so und es liegt aber nicht in meinen Händen, dann kann das natürlich auch, oh, da habe ich mich noch gar nicht drauf vorbereitet. Also beides ist eigentlich nur richtig, ne? Man kann es nicht alles perfekt machen, das gilt für alle Bereiche des Trainings. Ich muss mich natürlich auch auf Situationen mit Training vorbereiten, die nicht in meinem Traumwelt ideal passen. Da ist das ein Element, glaube ich, davon. Ja.
Ich glaube, ich habe da bisher 3 ganz wirklich grundlegende Punkte für mich rausgezogen. A, habe ich mich zum ersten Mal überhaupt mit dem Zyklus beschäftigt. Mhm.
Genau, das braucht halt
schon
mal,
ich meine, ich bin 36 Jahre alt und habe das immer ignoriert. So, klar habe ich getrackt so ein bisschen, aber mehr auch nicht.
Ja.
Dann dachte ich, ich wäre am Tag meiner Periode geschwächt, ne? Weil Blutverlust und so weiter. Ja. Stimmt gar nicht. Du bist am leistungsstärksten und die Erfahrung habe ich sogar auch schon gemacht, wenn eben quasi deine Periode losgeht, weil
die ein Tag Post oder sowas.
Genau, weil Hormone wechseln. Du weißt, du bist nicht, der Körper weiß, du bist nicht schwanger, schaltet um und du kannst powern. Genau. Das Einzige, was schwierig ist, ist halt, dass du eben Krämpfe haben kannst und teilweise gibt es halt Frauen, die sehr viel Blut verlieren und da müssten die dann vorbeugen, damit sie nicht anämisch werden. So, das war interessant. Dann diese Woche halt vor dem Start der Periode, die ist halt wirklich, da bist du halt wirklich eingeschränkt. Ja. Und ich meine, ich hatte immer eine Ruhewoche in meinem Trainingsplan und da habe ich gleich so als erstes gedacht, warum nicht einfach irgendwie gucken, ob das irgendwie passt und das so synchronisieren. Ne? Ja. Und da muss ich ja nicht viel wissen oder nicht viel über Hormone wissen, das muss ich einmal also gelesen gesagt, haben
genau,
und dann
da kann
ich das
da
anwenden.
Und bis sei das, also kann man, wenn man jetzt googeln würde und die 2, sag ich mal, wichtigsten Hormone in diesem Kontext, oder Hormongruppen in diesem Kontext googeln würde, da kriegt man 10 Seiten, die das eigentlich beschreiben, genau wie das zusammenhängt. Und also nicht genau wie das, sondern einfach, also gibt es einfach, ist auch eine recht logische Sache letztlich und genau da ist man eigentlich schon an dem Punkt.
Ja. Ich fände es ein bisschen unfair, wenn wir jetzt so sehr tief reingehen, weil ich, wie gesagt, da so quasi diesen Wissensvorsprung habe, aber auch nicht so, dass ich das jetzt so aufbröseln könnte für alle, sonst würde ich es auch einfach machen, aber das habe ich auch nicht. Also da weiß ich auch zu wenig, wahrscheinlich weißt du da mehr und wir könnten das zusammen machen. Ich finde es aber auch nicht so wichtig gerade, denn ich überlege, vielleicht frage ich die einfach mal und nehme mal mit ihren Podcast auf oder so. Außerdem gibt es auch schon.
Das wäre natürlich der Hammer, ja. Also, ich glaube, die Basics sind eigentlich das, was du gerade angesprochen hast. Ist jetzt auch die Frage, ob man das verstehen muss, dass da jetzt Östrogene beteiligt sind und sagt, okay, dann weiß ich das, aber die Take-Home-Message ist ja für mich das, was du angesprochen hast, halt so an dem Tag oder an dem Tag Post geht es eigentlich super ab. Die Woche Prä habe ich auf jeden Fall ein paar Problemchen und dazwischen, das ist eigentlich so eine aufbauende Phase. Also der Climax, dann nach dann geht es erstmal wieder so ein bisschen runter, ist aber alles okay und dann fängt das Ding halt schon wieder von vorn an. Und wenn du das halt weißt, dann hast du ja eigentlich schon einen automatischen so einen 2-3-Wochen-Rhythmus, wo du halt mitarbeiten kannst. Also, ne, ob das jetzt, wie gesagt, warum das so ist und wie die Details davon sind, ist ja schon wieder so eine ganz kleine Ebene, wo man dann sagt, ja, dann kann ich aber, ne, dann kommt man da drin, das eine reguliert das und dann geht mein Fettstoffwechsel ein bisschen mehr, dann könnte ich natürlich das im Training ein bisschen tauschen, habe dann irgendwie mein Fettstoff. Das ist ja aber schon eine Kleinteiligkeit. Die Basics sind ja so ein bisschen so nach dem Motto, wie geht's mir gut, mittel, schlecht, so nach dem Motto. Ne? Und bin ich einsatzfähig, hoch, mittel, nicht so. Und dann hat man ja schon zumindest, sag ich mal, und ich glaube, das ist ja schon mal der Schritt, wo halt 99% scheitern. Ne? Und genau.
Diese Frage wird einfach nicht gestellt. Und vielleicht muss es auch nicht sein, sollen wir dein Training zyklusorientiert ausrichten? Weil ganz ehrlich, für mich hat es ja auch all die Jahre so gut funktioniert. So, ne? Ja. Nur jetzt fragen wir, hätte ja noch besser. Aber wie du sagst, es gibt sehr viele Schrauben, an denen man drehen kann.
Ja.
Nur hast du eine Sportlerin, die wirklich Probleme hat während der Woche vor den Tagen oder starke Krämpfe oder so oder diese Anämie, dann ist es was, wo ich sagen würde, eigentlich in deiner Checkliste
darf das nicht fehlen, weil sonst
ist
dein Job nicht richtig.
Ja, genau.
Stimme ich dir 100%
und das ist
zu.
Eine Frage.
Ja. Ist aber auch, ne, also das, ich habe mir da auch echt so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich habe ja manchmal die Frage mit Nein beordnet, weil zum Beispiel bei den 2,16 jetzt, muss man halt dazu sagen, ist halt auch, doof gesagt, in meiner Position jetzt auch nicht ganz ohne. Also stell dich mal als jetzt so, und frag mal einen 16-Jährigen, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Also, ne, das sollte es nicht sein, aber kann ich mich jetzt auch nicht von frei machen, dass einfach so sagst, so klar, ist das so in meinem Fragebogen auf der Website jetzt eine Standardfrage? Und tut mir jetzt einfach leider natürlich, aber so ein bisschen immer noch irgendwie ein Tabuthema ist. Ne? Und ich würde halt sagen, ich komme an diese Frage und ich habe die schon so in meinem Hintergrund und komme aber an diese Frage einfach über eine Vertrauensbasis. Ne? Also, das heißt, mit den zwei Mädels arbeite ich jetzt seit 3 Monaten. Wenn die Frage wird halt in einem Dreivierteljahr kommen. Und ich glaube, bis dahin ist, ne, die schreiben mir ein Feedback. Das heißt, die sagen, ne, das war jetzt wirklich, ich habe das gestern nochmal geguckt und eigentlich müsste ich da dann theoretisch die Frage stellen, weil die sagt halt, ja, V2 Max, und dann hat sie gestern geschrieben, ging voll super, total bombastisch und schreibt halt einen Tag später, ich habe jetzt irgendwie eigentlich, sag ich mal, so eine Tempoeinheit, die eigentlich sogar Spaß machen soll. Und sie sagt, oh, ich habe mich total schlecht gefühlt. Kann natürlich von der Vortagbelastung mit noch dranhängen, aber könnte halt auch das Thema sein. Eigentlich haben wir gesagt, kann das sein? Aber ich warte halt einfach damit, bis wir, ne, so ein bisschen an die Basics da durch sind und dann halt so an dem Kunden sagen, so, hey, lass uns mal da so darüber sprechen oder wie sieht denn das aus? Ne? Aber
ich kann das total nachvollziehen.
Ja.
Ich glaube aber, du könntest es trotzdem machen.
Klar, wahrscheinlich schon.
Also ich kann das total nachvollziehen.
Das, glaube ich, auch umdrehen. Stell dir vor, du müsstest jetzt, würdest einen Mann trainieren und sagst so, hey, wie sieht denn das eigentlich aus mit deiner Potenz? Ich habe halt, also beim Bikefitting ist das schon ein spannendes Thema, ne? Da ist das auch nochmal was anderes. Also beim Bikefitting hat das eine ähnliche Relevanz und das noch mehr Tabuthema, würde ich sagen, mit Frauen über ihren Genitalbereich zu sprechen.
Ja.
Und genauso ist es aber eigentlich mit ne, es kamen schon Kunden zu mir, die sagen, hey, wir müssen immer in Seite spielen, weil ich kann halt nicht mehr mit meiner Frau irgendwie Sex haben. Und dann, ne, ist das natürlich ähnlich. Und das wäre jetzt, ich weiß nicht, ob man das umdrehen kann, dass das für dich so unangenehm wäre, wie mit einem Mann darüber zu sprechen, wie für mich wahrscheinlich nicht. Aber es ist, ne, das ist halt so der Kontext, in dem sich das dreht. Und dann, ja, braucht man halt ein bisschen Feingefühl für, um damit umzugehen. Und da bin ich jetzt auch nicht, doof gesagt, immer so der Best Case für. Ne? Also ich bin halt sehr offen, sehr direkt und nehme halt auch eigentlich kein Blatt vor den Mund. Deswegen hast du schon recht, ich sollte und könnte, dann müsste das machen. Aber ich würde einfach sagen, ich gehe das langsam an, so ein bisschen durch.
Die Stacey, die hat ja einen TED-Talk und an einer Stelle fordert sie die Zuhörer auf, alle
das so laut auszusprechen.
Women
have a period. Ja, ich habe das gesehen. Ja, ja, das ist, ne, das ist
alle
so,
lachen,
das,
ja, weil das ist so, ist natürlich.
Witzig, aber es ist halt nicht. Ja.
Du, bei mir ist das doch genauso. Ich habe das von mir aus auch nicht angesprochen, weil ich merke, je häufiger ich darüber spreche, desto einfacher wird das. Und irgendwie habe ich es mir jetzt auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weiß ich nicht, nee, ich habe jetzt gedacht, okay, wenn es so ein Tabuthema ist oder wenn keiner darüber spricht, dann mache ich es eben.
Ja,
so.
ist auch total. Ist auch
mich sieht jetzt hier gerade keiner. Das wissen zwar alle, wer ich bin. Aber ja, Es ist ja leider, du hast ja gerade von den 16-jährigen Sportlerinnen gesprochen, und wenn du dir das Buch durchliest, dann ist das auch genau ein Bereich, wo sie auch nochmal darauf eingeht, denn das ist eben das Alter oder noch früher, wo viele Mädchen dann eben auch aufhören mit dem Sport, ne? Und eben aus solchen Gründen, sie wissen nicht so richtig, wie sollen sie damit umgehen.
Aber das, genau, das ist gut, dass du das anführst, weil das ist genau wieder das Thema, wo man diese Ebenen im Prinzip aufnehmen kann und auch so ein bisschen, sag ich mal, mein Grund, warum. Also ich habe, doof gesagt, jetzt noch nicht, also es gibt, man könnte eigentlich sagen, es gibt im 16-jährigen Jungsbereich ganz genauso. Und das ist, da gibt es, glaube ich, erstmal 4, 5, 6 Probleme, die da sich in deren Kosmos drehen, bevor man an dem, also das ist eins von den Themen, aber das ist nicht das Thema, glaube ich, das ist eins der Themen, aber nicht das Thema. Weil, ne, das ist sozusagen, ja, ich werde halt, lass dich, das 16-Jährige wird halt von einem 40-jährigen, schnauzbartigen, dickbäuchigen Mann trainiert, so. Dass der die nicht versteht, ist schon mal, aber auf allen Ebenen, ne? Also mal Periode beiseite, sondern einfach, ich bin halt 16, du bist halt 40, welcome to my life. Der weiß ja nicht, was bei der abgeht. So, ne? Und nächste Sache ist, in so eine Schulsituation sich reinzudenken. Also ich passe zum Beispiel das Trainingsplan an die Schulkalender. Hast du eine Prüfung am Wochenende? Ist halt für mich nur so eine wichtige Frage, wie hast du. Weil ja, dann können wir natürlich dich nicht voll an die Wand fahren. So, ne? Und also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ebenen. Und ich glaube, dass Mädels im Radsport nicht jetzt zu 90% aufhören, weil das, sag ich mal jetzt, weil die Periode das unverstandene Thema ist, sondern weil sie auf allen Ebenen nicht verstanden werden. Was heißt es für mich eigentlich als Mädel, Frau, eine Profikarriere anzustreben, um dann eigentlich an eine Profikarriere zu kommen, wo ich denke, so, okay, damit kann ich kaum meinen Lebensunterhalt oder vielleicht nur 2% der Frauen können damit ihren Lebensunterhalt finanzieren. Und das ist zum Beispiel was, wo ich auch sage, dass ich glaube, wahrscheinlich kein Mann, aber auf jeden Fall kann ich nur für mich, ich kann das nicht nachvollziehen. Mir klickt das manchmal so, dass ich so denke, ne, gerade jetzt, wenn wir so ein 16-Jähriger sind, und du bringst die eigentlich hin, die sind beide eigentlich so, sag ich mal, auf einem Weg zu einer Profikarriere. Und da ist für mich als jetzt Trainer, sind ganz andere Dinge wichtig, als die jetzt im Alter von 16, 17 bis 18, 19 besonders leistungsstark zu machen, sondern die werden dann, das ist 100% stimme ich dazu, die werden dann, dieses Zünglein an der Waage, Profi ja oder nein, wird überhaupt erstmal entschieden von der Frage, fahren die noch mit 19 ja oder nein. Und da sind aber, glaube ich, andere Dinge wichtig, als jetzt über ein V2-Max-Intervall zu diskutieren. Sondern das sage ich denen halt auch immer so, hey, ihr müsst euch, ne, wie ich das eben nannte, wir müssen erstmal bei der Stange halten. Die müssen Spaß haben, und die zwei Mädels sind zu mir zum Beispiel gekommen, weil sie keinen Spaß mehr am Radsport hatten, in ihrer Vereinsstruktur, in den Rennen mit 4 anderen Mädels fahren. Also einfach das Ganze drumherum passt überhaupt nicht und ist überhaupt nicht motivierend. Und ich würde jetzt schon behaupten, dass ich es geschafft habe, in 3 Monaten denen erstmal einen Spaß zu denken, also cool. Und das ist jetzt erstmal, sag ich mal, zweitrangig, ob die Rennen gewinnen, weil die sagen halt, ja, macht mir Laune. Und die haben das ja mal angefangen, weil denen das Spaß macht. Und ich komme eigentlich auch aus dem Ausland, ich habe auch eine Leistungssportkarriere und das ist genau das gleiche Thema. Ich habe auch damals, 12 Jahre Handball gespielt, war in einem erweiterten Nationalkader, aber habe mit 19 aufgehört. Und das gibt es nicht nur im Radsport oder Ausland, das gibt es in allen Bereichen, dass einfach in dem Moment, wo du da so einen Jugendlichen aus einem Lebenswandel begleitest, musst du halt gucken, dass diese Strukturen, musst du ihn halt verstehen, dass dieser Lebenswandel halt das möglich macht, da weiter an dem Sport dran. Und dann ist meistens auch, dass der da vielleicht erfolgreich sein kann. Aber genau, also das ist halt sehr wichtig. Also gerade junge Sportler und alle Coaches, mit denen ich auch extern arbeite, zum Beispiel Paul Voss ist ein ehemaliger Radprofi, der für mich sehr viele Betreuungen macht. Und wir haben sehr viele Anfragen. Das ist echt krass, das ist eine Welle, die da schwappt. 16-, 17-jährige Jungs und Mädels aus deutschlandweit, die sich an uns wenden, weil sie, glaube ich, wenn sie diese Podcasts und Blogs hören und sowas, wo ich jetzt, sag ich mal, nicht so viel mich drin bewege, aber der Paul zum Beispiel, merken, okay, irgendwie, mir hat das schon so lange gedämmert, aber ich verstehe, dass er vielleicht ein bisschen anders denkt als mein 40-jähriger Trainer. Und sie haben, nur wenige haben davon, doof gesagt, wirklich den Mut, diese Strukturen zu verlassen und sagen, ich glaube, ich muss meinen eigenen Weg jetzt hier gerade gehen, weil das ist die große Hürde. Und alle, und da wenden sich wirklich echt gerade viele an uns, weil sie sagen, ich glaube, ihr versteht mich einfach besser. Könnt ihr mir bitte, und die sind auch doof gesagt, ne, das ist natürlich auch schwer, da zahlen uns halt gerade Eltern diese 200 Euro im Monat, weil sie halt sagen, hey, es gibt einfach keine Alternative dazu, weil die Alternative zu wählen würde bedeuten, mein Kind, Sohn, Tochter in 3 Jahren einfach in den Ruin sozusagen fahren zu lassen oder Sport machen zu lassen. Das ist natürlich scheiße. Also, ja.
Wir sind ja auch Eltern, wir können ja das nachvollziehen. Ne?
Ja, ja,
aber,
total.
Ja, spannend. Ja. Ja, irgendwie, also ich bin ja, ich mag ja meinen Verein und wir sind aber auch ein bisschen anders. Also die
Radsportabteilung
beim FC St. Pauli gibt es also irgendwie 11 oder 12 Jahre.
Ich kenne es jetzt nicht,
aber
St. Pauli ist ja auch, sagen wir ein bisschen dafür.
Ja, St. Pauli ist eh anders.
Anders zu sein, genau.
Ja. Wir sind aber auch kein Leistungssportverein. Ne? Also es geht jetzt los, dass bei uns irgendwie die Rennergebnisse mal im Newsletter erscheinen.
Ja.
So. Davor ging es hauptsächlich darum, wer mit wem in welche Trainingslager fährt und wie man schöne Sachen zusammen machen kann.
Ja.
So, ne? Ich finde aber auch gut, dass es jetzt auch so ein bisschen trainingslastiger wird, weil ich finde, ja, das ist das, was wir bieten können. Wir haben auch genug Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge, dass wir da auch ein gutes Training anbieten
können. Es ist einfach wieder eine Frage dieser Erwartungshaltung. Was wollen diese Mitglieder und was kann der Verein da halt bieten? Und das ist ja, ne, wenn man sich in Vereinen aufhält, eigentlich immer der größte Scheiterpunkt, weil es so, weil die Interessen so verschieden sind. Der eine fährt nur mit, weil er einfach nur zweimal die Stunde ein bisschen quatschen will am Fahrrad, der andere will total, jetzt lass uns doch mal trainieren. Ne? Und da ist natürlich schwer, wenn das noch eine kleine Menge ist, jeden zufriedenzustellen, aber da muss man gleich einfach viel drüber sprechen. Ne?
Und klar, und man kann sich ja als Mitglied auch immer einbringen. Ich meine,
genau,
Vereine sind demokratisch organisiert.
Richtig, genau.
Man kann zu den,
wenn du sagst, passt dir nicht, dann ändere was, ne? Oder ja, mach einen Vorschlag.
So, genau, habe ich das halt gemacht und damit fahre ich ganz gut. Ich bin natürlich in den Strukturen auch irgendwo immer, aber fühle mich da sehr gut aufgehoben, ja, und verstanden und viel, genau, und das, möglich gemacht.
Ich glaube, der springende Punkt ist ja wirklich diese Bereitschaft, da in eine Diskussion zu kommen. Und das ist ja genau das, was wir jetzt, also mit dieser, was ich eben gesagt habe, mit dieser Welle, die vielleicht jetzt, sag ich mal, so ein bisschen hier so rüberschwappt, machen wir uns keine Freunde, ganz im Gegenteil, weil da draußen sozusagen, die haben halt, ne, also jeder, das ist so beschissen, diese Verbandsstrukturen in Deutschland, in diesem Radsport, also es ist egal, ob weiblich oder männlich, da hat halt jeder wirklich so gefühlt Angst, dass ihm was weggenommen wird. Und jeder Sportler, der, sei das in einen anderen Verband wechselt, in ein anderes Team wechselt, zu einem anderen Trainer, ist immer so, und da wird immer so abgeblockt. Und weil es einfach keine Bereitschaft gibt, eine Diskussion darüber zu führen, was halt besser oder was schlecht oder was besser gemacht werden könnte. Und jeder bleibt einfach auf seinem Standpunkt, auf seiner Burg drauf sitzen und sagt halt, ja, hier bei uns läuft es richtig gut. Und da war ich halt doof gesagt, ne, ich reiche da immer jedem in die Hände, weil ich halt sehe, wenn jemand was anderes besser macht, als ich, der ist sofort, dass ich sage, geil, gib mir das bitte, will ich auch haben, ja, und will ich auch können und saug das so richtig förmlich auf. Aber ich merke halt, dass, das war ja für mich auch neu, ich hatte ja gar keine Anbindung an diese Vereinsstrukturen, als ich diese Firma gegründet habe. Und je mehr ich in diese Verbands- und Vereinsstrukturen reinkomme, desto mehr, ne, so gesagt, strecke ich mir die Hände aus und dann haut mir da so jemand auf die Hand und sagt so, nee, was willst du denn, du hast doch eine Firma, mach doch mal deinen Kram hier weiter. Und das ist halt, ich glaube, doof gesagt, das wird in 5 oder 10 Jahren anders sein. Also wenn diese Strukturen sich nicht neu erfinden, wird es die, glaube ich, nicht mehr geben. Das merke ich ja jetzt gerade. Ne? Also diese Jungs und Mädels sind bereit, mir 200 Euro zu zahlen. Das heißt, das kann nicht das Argument sein. Sondern wenn da jetzt, sage ich mal, noch mehr auf den Trichter kommen, dass das auch funktioniert, dann steht der Verein aber da und muss sich halt eigentlich sagen, okay, wir haben halt einfach keine Mitglieder mehr. Und wir haben weil das irgendwie jetzt doofe Vereinsmitglieder sind, sondern weil wir unseren Job nicht richtig verstanden haben und wir einfach die Leute nicht verstanden haben. Und in dem Moment, wo der Verein das checkt, ist, glaube ich, der erste Schritt, weil er sagt, ey, lass uns doch mal kurz drüber reden, das können wir besser machen, dann funktioniert das auch. Aber ich glaube, diese Vereine, gerade mit den Jugendlichen, also wir sind halt im digitalen Zeitalter und das kommt halt nicht mehr da an. Also wir sind im Zeitalter von Swift und Powermetern und was weiß ich was. Und da greift das, was so Vereine, also ne, wie gesagt, haben wir ja am Anfang diskutiert, es gibt die und die, aber viele, was viele machen einfach, das greift da nicht mehr. Und diese Jugendlichen denken so, was mache ich hier eigentlich? Und die Antwort, warum sie da sind, ist eigentlich nur, weil es meine Mama oder mein Papa gesagt hat oder weil es halt bis dato jeder so gemacht hat, aber die Jugendlichen sind nicht mehr, das ist halt, die werden immer sozusagen, Jugendliche werden immer selbst ständiger und können mit 16 schon Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, das ist nicht mein Weg, Verein, ciao, das ist mein Weg, hallo, neuer Trainer. Und da muss man sich halt drauf, glaube ich, gefasst machen. Ja, also auf
ja was schade ist, ne? Weil ich meine, wir brauchen ja auch die Vereine.
Total, ja.
Die ganzen, ohne Vereine gäbe es die...
Gibt es keine Rennen.
Ja, Rennen
also nicht, wir können nicht Firma 1 gegen ja. Firma 2 im Rennen fahren. Das ist natürlich ja. klar, aber da muss es halt Kooperationen geben.
Ja,
und da muss man Kräfte bündeln.
Ja, ne? Genau.
Und ja. ich habe ja auch, doof gesagt, diese Firma gegründet nicht... Also am Anfang wollte ich ja sogar eigentlich gar keine Trainingsbetreuung. Also da gibt es ja Coaches da drin, die können das ja viel besser. Also ich musste halt feststellen, nein. Und ich konnte es vor allen Dingen nicht schaffen, da, also mit ein paar natürlich schon, das ist super, aber mit vielen auch nicht eine Schnittstelle zu generieren. Also von wegen so, hey, lass mich doch, also wenn ich, es kommen halt ja oft auch Sportler, machen eine Leistung, die wir haben aber einen Trainer. Und dann ist meine erste Antwort, ja, dann bring den Trainer doch bitte mit. Und dann sagen halt viele Trainer, nee. Und dann kriegt er die Auswertung, das macht ja für den Sportler gar keinen Sinn, weil der kriegt ja zwei Seiten. Ich sag dem, mach mal, also ich sag sogar häufig dann, ich will dir gar nicht sagen, weil dieser Trainer steht halt zwischen uns. Und wenn der aber diese Offenheit nicht mitbringt, weil er ja feststellen könnte in dem Moment, oh, ich bin ja gar nicht so auf dem neuesten Stand und in dem Moment natürlich sich eingestehen muss, dass er vielleicht nicht so gut ist, auch gegenüber seinem Sportler, das ist halt, das ist dieser Schritt, sag ich mal, Selbsterkenntnis, den halt viele nicht machen wollen. Vielleicht nachvollziehbar. Aber da muss man halt eigentlich was tun. Ne? Und ich versuche ja auch irgendwie dann, sei das in einem Rafa-Store oder was weiß ich, irgendwie, ich mache dann halt irgendwie mal auch so TED-Talks oder einen Vortrag, wie du immer es nennen willst, und sehe da aber keine Trainer sitzen, sondern ich sehe halt die verzweifelten Sportler dieser Trainer sitzen.
Und, ne, weil das wäre halt jetzt sofort mein Gedanke Problem. Gewesen, sowas mal für Trainer anzubieten, aber ja,
also
als Mentaltrainerin da manchmal in einer ähnlichen Position, wobei
ja.
die Trainer werden natürlich auch immer offener und wenn sie ja. merken, die Sportlerin gewinnt eben ein wichtiges Rennen und fährt nicht nur gerade mal so Top 10,
ja.
dann wissen die natürlich schon, dass ich da auch irgendwas mit zu tun habe.
Ja, und ne? so durfte, dass du ja irgendwas richtig machen musst. Und, ja,
genau, ist, auf jeden Fall ja. mache ich nichts falsch, ich mache ja, ja nichts kaputt da. Ne?
Ja.
Das ist ja zum Beispiel auch mein Kredit, ich mische mich ja überhaupt nicht in die Trainingspläne ein. Ich gucke mal rauf, um irgendwie einen Eindruck zu bekommen. Und ich habe gerade auch auf einen raufgeguckt, die wird das jetzt auch hören. Und da ist mir sofort aufgefallen, ganz banal, die hat, lebt getrennt, hat jedes zweite Wochenende 4 Tage frei und ne, mhm. so wie das halt klassisch ist, da sind die halt beim Papa und den Rest der Zeit, da sind die, den Rest der Zeit sind die bei ihr. Und das habe ich aber in dem Trainingsplan nicht erkennen können, wo ich dann sofort dachte, du hast hier 4 Tage am Stück komplett frei und an dem anderen Wochenende hast du wahrscheinlich ein großes Problem, überhaupt eine Stunde wegzukommen.
Richtig.
Warum sehe ich das hier in dem Trainingsplan nicht?
Sind wir bei diesen Ebenen, ne? Also
ja.
Ebene 1 ist noch nicht mal erfüllt.
Ja.
Da brauchst du die Rest der Woche nicht dein perfektes, austariertes Training auf 5 Watt zu machen, wenn die Grundstruktur überhaupt nicht passt. Und das ist aber auch das, wo das 50-Euro, das 20-Euro-Paket nicht mehr greift, weil kannst deinen Trainingsplan aus der Schublade nehmen, auf sie draufwerfen und sagst, ja, passt ja gar nicht in meine Umstände rein. Und dann sind wir da so ein bisschen. Ne?
Ja, also ich bin gespannt. Sie wird das ansprechen. Und das mache ich schon. Ich helfe denen dann schon, so Gespräche mit dem Trainer dann vorzubereiten. Betone immer, schöne Grüße ausrichten. So, ne? Weil manchmal trainieren die ja auch schon eine Weile zusammen. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Und wie du schon sagst.
Ja, man hat das Gefühl, man muss vorsichtig sein. Ne? Man könnte ja auch quasi.
Sehr.
Was, dem Sportler dämmert ja dann auch zum ersten Mal. Okay, ich wollte ja eigentlich nur eine Leistungsdiagnostik bei jemandem, aber scheinbar hat mein Trainer da Wissenslücken, wenn das stimmt, was du mir hier gerade erzählst. Und dann bist du, so doof gesagt, natürlich nachher schuld, dass der seinen eigenen Trainer hinterfragt und dieses Verhältnis ja auseinanderbricht, unter Umständen sogar. Und da muss man ja echt natürlich, wie gesagt, vorsichtig. Deswegen ist es wirklich sehr häufig, dass ich den Disclaimer reinschiebe, ach so, du hast einen Trainer, dann lass uns mal die Auswertung deiner ganzen Diagnostik, lass mich die erstmal mit dem Trainer bestellen. Und wenn es die nicht gibt, dann will ich dazu wirklich fast sogar gar nichts sagen. Guckt euch die zusammen an, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ja, aber ich werde jetzt hier nicht Trainingseinheiten rausschreiben, die für dich besser oder schlechter sind, weil dann lösen wir vielleicht ein Ding aus, was wir nicht wollen. So, also musst du entscheiden, ob du das willst.
Ja, ganz genau. Du hattest vorhin noch das Thema Bikefitting angesprochen.
Ja.
Da würde ich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen.
Ja.
Ja, auch ich habe schon festgestellt, dass Frauen da andere Bedürfnisse haben als Männer.
Ja.
So, Aber wie genau machst du das denn? Ich sehe hier ein paar Sättel im Regal liegen. Hast du da so eine große Auswahl, dass du das über eine Druckmessung machst? Oder wie gehst du darauf ein? Weil ich habe Freundinnen oder Teamkolleginnen, Fahrerinnen, die bis heute nicht den passenden Sattel gefunden haben.
Also da muss man, glaube ich, auch immer das gleiche Thema vom Groben zum Fein kommen. Erstmal kann man schon mal, glaube ich, sagen, dass ich kenne jetzt auch da nicht, die kann keine Zahl sagen, aber ich würde jetzt mal schätzen, 80% der Menschen, auch wieder egal Mann oder Frau, Sitzprobleme haben, nicht weil der Satteltypus falsch ist, sondern weil die Position nicht stimmig ist. Also, oder andersrum gesagt, 80% der Menschen kann ich helfen, mit dem Sattel, mit dem sie hier zum Bikefitting kommen, die Sitzprobleme wegzumachen, ohne den Sattel ausgetauscht haben zu müssen. Ja? Die 20%, die dann übrig bleiben, das sind halt quasi die bisschen kniffligen Fälle, wo man halt natürlich ein bisschen probieren muss, aber man, sag ich mal, auch da vom Groben zum Feinen, man kann halt, es gibt erstmal, sag ich mal, die grobe Richtung, wenn wir jetzt bei dem Thema Sattel sind, was ist die generelle Sattelform? Da gibt es einfach verschiedene Formen. Dann gibt es im nächsten Schritt eigentlich so ein bisschen die Frage, Sattelaussparung, ja oder nein? Auch da gibt es dann natürlich wieder Form, aber das ist wieder Feintuning. Also Form kann ich recht simpel tatsächlich für meinen Typus so ein bisschen rausfinden. Im zweiten Schritt, braucht der eine Aussparung, ja oder nein, kann ich sehr schnell für meinen Typus eigentlich rausfinden. Also kann man über einen Fragebogen quasi im Prinzip beantworten. Und wenn ich das habe, dann habe ich halt eigentlich immer eine kleine Range von Sätteln. Sagen wir mal 3 Stück noch übrig und die muss ich testen. Da führt kein Weg dran vorbei. Was halt sau schwierig ist, ist tatsächlich auch in einem Bikefitting-Prozess jeden Sattel quasi miteinander 1:1 vergleichen, weil in dem Moment, wo ich den einen Sattel wegnehme, den anderen Sattel drauf mache, habe ich ja schon unter Umständen eine Veränderung in der Position, weil der Sattel ist kürzer, baut ein bisschen höher auf in seinem Rate. Das heißt, ich muss also immer irgendwie, und das ist tricky, kann man schon sagen, vorher genau wissen, an welchen Punkt ich diesen neuen Sattel jetzt bringen will, damit er wirklich auch vergleichbar ist, damit ich nur dieses Element des Sattels für mich sozusagen erspüren kann, weil unter Umständen treffe ich da den falschen Schluss, sonst mache ich den Sattel und sage, ah, der ist es nicht, aber er wäre es vielleicht gewesen, wenn er nur an der richtigen Stelle wieder gesessen hätte. Ne? Und die Stelle verändert sich im Prinzip dann schon wieder komplett für jeden anderen Sattel. Also es ist wirklich tricky und ich glaube, nicht in einem Kontext von zum Beispiel Radladenbesuch lösbar, glaube ich tatsächlich, ohne jetzt mein Bikefitting um Gottes Willen verkommen zu wollen, aber es ist einfach so, es ist schon bestimmt 10 Frauenkunden gehabt, die hier reinkommen und sagen, hey, ich bin verzweifelt, ich habe den 8. Sattel jetzt hier getestet, wirklich 3 Wochen getestet und es gibt scheinbar keinen Sattel. Und dann jetzt mal wirklich setzt man die aufs Fahrrad und die sitzt halt einfach 2 Zentimeter zu hoch und deshalb belastet sie den Sattel ganz falsch, doof gesagt. Und man stellt ihr den Sattel und sagt, ach so, ja, jetzt ja bombastisch. Und die gibt es wirklich, das sind eigentlich so die, so ich nenne das immer der 6er im Lotto, im Bike, wenn jemand kommt und du hörst dir erstmal die Story an und sagst, oh ja, okay. Und dann setzt du ein Rad und es dauert 5 Sekunden und denkst so, okay, das wird nicht so, also schön, weil es wird nicht so kompliziert, aber vor allem schön, ich kann dir einen wahnsinnigen Aha-Moment kreieren. Und das ist wirklich so. Und es gibt, ich glaube, ich hatte nur von, weiß ich nicht, 1000 Bike-Fittings, die ich vielleicht gemacht habe, gab es 2 Bike-Fittings, wo ich wirklich sagen könnte, da wurde so ein bisschen verzweifelnd. Also das ist aber, ne, kann man jetzt prozentual ausrechnen, ein sehr, 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 sehr geringer Anteil. Die 99,8%, die es da sonst drüber gibt, da gibt es einen Sattel und der hängt wahnsinnig krass an der Einstellung dieses Sattels und dann ein bisschen im zweiten, dritten Schritt an der Form. Ja. Genau, also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, wenn da jemand, zum Beispiel, da gibt es auch auf unserem Internetseite eine grobe Blog, wie kann ich eigentlich so grob diesen Satteltypus schon mal ein bisschen bestimmen. Kann man sich da durchlesen, dann hat man schon zumindest eine engere Auswahl mal.
Ja. Ach super, das klingt gut. Hast du denn auch Sättel, die du dann verleihst zum Testen?
Ja, also da bin ich so ein bisschen wieder so dieses Rigorose. Ich will, dass mein Service erstmal maximal gut wird. Wir haben im Prinzip Sättel, die wir halt, wenn das an den Punkt kommt in diesem Fitting, dass wir sagen, wir haben jetzt eine super Einstellung. Sattel ist aber noch so das Ding, was nicht ganz perfekt ist. Machen wir entweder, also meistens ist das so ein Prozess, wo ich sage, lass uns erstmal bitte diese Position, die wir heute definiert haben, die ja schon meistens eine große Umstellung ist, erstmal ein bisschen einspielen. Das heißt, fahr mal 4, 6, 8 Wochen und evaluier das. Wenn das wirklich dieses Pünktchen Sattel ist, das dann nicht perfekt ist, dann kommst du mit dieser eingestellten Position nochmal und wir machen nur eine Stunde nochmal Nachtermin, wo wir nur Sattel 1, Sattel 2, Sattel 3 wirklich mal in dem Detail uns angucken. Und wenn die da dann sagen, ja, Sattel 2 scheint es zu sein, aber ich bin mir nicht sicher, sage ich immer, fahr den und wenn er super ist, lass ihn einfach drauf, ich stelle dir den dann in Rechnung, wenn er nicht gut ist, bring ihn zurück und wir probieren den anderen nochmal aus. Ne? Also da ist wie so eine Geld-Zurück-Garantie, was ich auch, also ich glaube, da kommt man nicht drum rum, bei einem Sattel das zu machen.
Ja, cool. Ich empfehle das Bikefitting auch immer.
Ja, also wirklich generell, es ist auch tatsächlich, ist natürlich knifflig, aber auch, wenn es jetzt nicht wirklich schon Brennpunkte gibt von wegen Schmerz oder das, weil es einfach, ist auch immer wieder erstaunlich, was halt Leute wirklich, ich sage jetzt mal, ertragen auf dem Fahrrad. Also das ist natürlich wirklich es gibt Situationen, es gibt Szenarien, wo Leute zu mir kommen und sagen, das könnte ich keine 5 Minuten aushalten und die fahren damit halt irgendwie ihre 300 Kilometer. Und dann, ne, und, aber wirklich, die haben halt keinen Schmerz, kein Problem, aber sie, in dem Moment, wo sie das erstmal verstehen als Referenzpunkt, so kann es auch sein, sagen sie, Gottes Willen. Ich mache manchmal dieses Spielchen, wenn ich ein bisschen extra Zeit habe, eine Viertelstunde im Termin, dass ich die Ursprungssituation, die wir hatten, auf dem Rad wieder zurück einstelle, nachdem wir das ganze Bikefitting durchgelaufen sind. Und dann sagen halt manche Kunden so, hä, wie konnte ich so jemals fahren? Also das nicht immer, aber das ist wirklich so, dass dann wirklich manche Leute selbst erschrecken, was da eigentlich passiert ist.
Ja, krass, du hast jetzt eben schon die 300 Kilometer angesprochen. Ich habe jetzt noch mal ein paar Beispiel-Events mitgebracht. Und du guckst auf die Uhr.
Nee, alles gut.
Alles noch im Rahmen. Und zwar habe ich ja viele Hörer und Hörerinnen aus dem Gravel- und Ultra-Bereich. Mhm. Das ist so ein bisschen die Nische, wo ich viel auch über Rennrad mache und natürlich auch irgendwo immer mit reingehört. Die meisten eben dann denn auch noch Rennrad fahren. Also so. Die fragen natürlich, die nehmen sich was vor. Also beim Ultrabereich ist ja oft so war es jedenfalls bei mir, ich will das Transcontinental Race fahren.
Ja.
So, und melde mich dann an und überlege dann später erst, wie ich da überhaupt hinkomme. So tick ich so ein bisschen. Das ist auch nicht immer ganz gesund, sage ich mal so. Ne? Habe ich beim Red Hook auch so gemacht irgendwo. Jetzt habe ich ein paar Monate Zeit und du würdest wahrscheinlich den Kopf verdrehen und sagen, oh Gott.
Klar, wenn du das entscheidest, ist das so, ich dann auch vielleicht damit, also ich würde dich beraten, ob das sinnvoll ist, aber wenn du dann sagst, ich will es trotzdem entscheiden, dann sage ich, okay, dann
genau, ist das so dann machen Weg. Wir das so. Ne? So, ich bräuchte wahrscheinlich manchmal jemanden, der sagt, warte vielleicht nochmal.
Ein bisschen bremsen, ja,
genau.
Das gibt es heute.
Da hat sich aber auch viel bei mir verändert nach dem Transcontinental Race, weil das war die Vorbereitung darauf war wirklich 8 Monate Ausnahmezustand mit 2 Kindern zu Hause.
Ja, und kann ich mir vorstellen.
Da wurde dann auch gesagt, es war alles super und es war alles cool, aber bitte jetzt nicht dieses, ja, gleich schon wieder.
Ja.
Also, du kennst das. Und trotz allem habe ich die jetzt einfach mal mitgebracht, so... Und dachte, vielleicht können wir mal einmal ganz grob, ich weiß, das ist immer schwierig, aber ganz grob sagen, wie würde man sich auf sowas vorbereiten? So. Und zwar will ich darauf hinaus, dass wir mal darüber sprechen, an welcher Schwelle man eigentlich trainiert. Ganz grob. Und eben sagt, was es für Trainingsbereiche gibt. Anfangen können wir einfach mal mit den Rennen, von denen du auch schon gesprochen hast, den Kriterien. Die sind in der Regel 40 Runden um den Kirchturm.
Ja.
ob nun fixt oder mit Rennrad spielt da gar nicht so eine große Rolle. Belastungszeit von, ich würde sagen, 35 bis 45 Minuten Vollgas.
Genau, das ist im Prinzip eigentlich schon der Stichpunkt. Also man kann, glaube ich, wenn man das wirklich sehr, das ist ja wieder, man kann es nicht pauschalisieren. Ne? Das ist immer wieder ein Punkt. Also ich kann jetzt nicht sagen, das und das Training hilft jedem, weil das wäre einfach schlichtweg falsch. Aber man kann grob unterscheiden über die Dauer eines Events, was da so ein bisschen der Limiter dran ist. Und da kann man tatsächlich, also wenn man es erstmal so wirklich super, super einfach macht, dann ist es im Prinzip alles, was länger als, ich sag jetzt mal, 2 Stunden, 3 Stunden dauert, ist immer die Energieversorgung der Limiter. Das heißt, ich habe doof gesagt, wie beim Auto, ich habe einen sehr kleinen Tank und mein Spritverbrauch ist eigentlich zu hoch. Und da muss ich also Training in was auch immer das sein kann, das ist dann in diese Themen Fettstoffwechseltraining und so weiter, machen, um diesen Spritverbrauch zu drosseln oder den Tank zu vergrößern. Ja? Die kurzen Rennen ist das überhaupt kein Problem. Also ich habe immer genügend Kohlenhydrate. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, bei einem 45-Minuten-Rennen ein Gel zu nehmen. No way. Es macht auch keinen Sinn, vor dem Rennen ein Gel zu nehmen, weil der Tank ist 50 Liter und ich werde in diesem, egal wie intensiv ich die gestalte, diese 45 Minuten, ich werde maximal ein Drittel, wenn vielleicht über maximal die Hälfte meines Tanks verbrauchen. Sobald das so Richtung 60, 90 Minuten geht, ist das so ein Übergangsbereich. Da kann das natürlich schon so ein bisschen anfangen, ist dann intensitätsabhängig, aber muss nicht. Das heißt, bei dem kurzen Rennen ist im Prinzip, sind nicht häufig, sind diese langen und ausdauernden Fahrten, die so ein bisschen, sage ich mal, diese Energetik vorrangig vor allen Dingen stimulieren, die sind nicht so gewinnbringend, sondern es ist halt wirklich eher gewinnbringend, die PS, den Hubraum zu erhöhen. Nochmal, das ist jetzt pauschalisiert, das stimmt nicht, aber doof gesagt, wenn man rein der Logik folgen würde bei diesen Rennen, trainiere das, was bei diesem Rennen passiert, würde man sehr, sehr viel richtig machen. Das heißt, würde man einmal in der Woche, nein, jetzt mal 10 mal 3 Minuten am Anschlag fahren, wäre das mit sich ein Training, was in diesem Rennen sehr nahe kommt, würde man dem anderen Rennen 30, 20 bis 30, 40 Mal einen maximalen Antritt trainieren, würde das diesem Rennen als Element sehr nahe kommen und würde man die dritte Einheit vielleicht 90 Minuten Dauergas fahren, würde das auch diesem Rennen mitkommen. Bis ne, zu dem Punkt, wo man dann wirklich merkt, okay, das kann ich jetzt vielleicht ein halbes Jahr machen. Dann, natürlich bringe ich mich physiologisch damit in eine sehr spezielle Richtung, aber die wird mich auf jeden Fall erstmal besser machen. Wenn man das perfekt machen will, dann kontert, sage ich jetzt mal, kontert man das natürlich mit ein bisschen Grundlagen- und Ausdauertraining. Also das soll jetzt nicht die Message sein, dass das schlecht ist oder nicht wichtig. Das ist mindestens genauso wichtig, aber es geht um die Frage wieder dieser Kosten-Nutzen-Relation. Erstmal das, was viel Outcome hat, das sind diese Sachen. Und wenn ich dann noch zusätzlich Zeit habe, ergänze ich das um Priorität 2 und 3 so ein bisschen.
Okay, dann wäre so der nächste Step das klassische Amateur-Rennradrennen. Ja. Das hast du jetzt schon so ein bisschen angedeutet.
90 Minuten, 2 Stunden, sowas, ja. Und das sind die spannendsten Dinge bis hin, dann, wenn man so ein bisschen in den höheren, sag ich mal, Hobby-Amateurbereich geht, wo die dann vielleicht auch schon mal so 3 Stunden dauern, das ist echt tricky, weil da ist Radsport eigentlich ja quasi ein Potpourri an allem. Ich muss erstmal 3 Stunden Fahrrad fahren können überhaupt, ich muss aber in diesen 3 Stunden 3, 4, 5 Mal Minuten eigentlich in rennentscheidenden Situationen voll dabei sein und wenn das mir alles gelungen ist, muss ich auch nochmal einen Sprint fahren, um das Ding wirklich theoretisch gewinnen zu können. Es ist also wirklich eigentlich ein bisschen was von allem und deswegen bleibt auch da eigentlich doof gesagt nur die Aussage, ich muss auch eigentlich ein bisschen was von allem trainieren. Und um da jetzt ein bisschen fein zu tunen, also ein bisschen was von allem, okay, aber ich jetzt persönlich von was denn ein bisschen mehr, das muss man rausfinden. Und ich glaube nicht, dass man eine Leistungsdiagnostik machen muss und ich glaube nicht, dass man irgendwie fancy Tools haben muss. Ich glaube, man muss da nur analysieren und checken. Ich bin großer Fan von einfach funktionalen Tests. Sprich, probier doch mal aus, was über 5 Minuten geht. Probier doch mal aus, was über 20 Minuten geht. Probier doch mal aus, wie sich 20 Mal antritte. Und dann wirst du sehr schnell merken, okay, das eine hat mich jetzt nicht so geschockt, aber das eine, boah, das hat mich komplett zerstört. Und dann ist das vielleicht natürlich klar, dass das noch so ein bisschen, ne, also so der Limiter mehr ist und dann kann ich vielleicht da ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen, sowas. Also sobald ich einen Powermeter habe, kann ich eigentlich sehr schön mit, ob das jetzt Training Peaks ist, was sehr oberflächlich da nur arbeitet, aber es gibt ein paar Engines, ein paar Software oder was auch immer, die bis hin zum Strava sagt ja eigentlich im Moment mittlerweile, wie ist dein sogenanntes Critical Power Modell und dann kann ich das eigentlich ziemlich gut ablesen und sogar, wenn ich da kurz mal 5 Minuten drüber nachgedacht habe, eigentlich auch meine Physiologie draus herleiten. Die Leute, die halt sehr gut sprinten können, bei den 5-Minuten-Dingern halt voll reinhalten können, das sind natürlich die generell ein bisschen irgendwie spritziger in der Physiologie sind. Die Leute, die halt einfach dann erst kommen, wenn das Rennen 3, 4 Stunden lang wird, das sind halt die in dem anderen Bereich ihre Schwächen haben. So, das ist also recht logisch eigentlich.
Dann gehen wir zum nächsten auf meiner Liste auf jeden Fall, die 24-Stunden-Challenge, die ja auch
ja,
sehr beliebt ist.
Genau, also ne, das ist dann im
Stichwort
Prinzip eigentlich alles,
Maurice
was...
Rocco.
Genau, bin ich ja zum Beispiel auch schon mal mitgefahren.
Genau.
Und da gibt es eigentlich auch eine Anekdote, auch schon wieder einen Blogartikel.
Blog-Eintrag,
genau,
der wunderbar ist.
Weil ja, im Prinzip ist das so ein Klassiker dafür, das Maurice Procko, also ne, nochmal, eigentlich alle Rennen, sagen wir mal, plus 6 Stunden fallen dann unter diesen, ist nur noch eine Frage, wie viel ist in meinem Tank und wie hoch ist mein Spritverbrauch. Und der Hauptproblempunkt wird immer sein, dass mir der Sprit ausgeht. Ne? Und Sprit heißt in dem Form, wenn man das ein bisschen fachlicher macht, letztendlich geht es nur um Kohlenhydrate. Das Erste, was man also schon mal machen kann in der Vorbereitung auf diese Events, man muss sich wirklich mit Ernährung auseinandersetzen. Ich meine damit Ernährung rund um das Training, also meinem Alltag, aber vor allen Dingen mit der Ernährung während meines Trainings und während meines Wettkampfs. Ich glaube, es gibt nichts Erschütterndes für mich, dass 9 von 10 Leute, ob das jetzt ein Marathon, also diese Rennen sind, die hier reinkommen und man die Frage stellt, zum Beispiel auch spannend vielleicht für dich, wie viel Gramm Kohlenhydrate hat dein Körper gespeichert? Weißt du das? Ja, und wenn du das nicht weißt, ist das eigentlich, würde ich sagen, das kann eigentlich nicht sein. Sagen wir jetzt mal, okay, wir wollen ein bisschen vorspulen, das sind ungefähr, abhängig von Trainingszustand, von meiner Körperkomposition etc., aber roundabout 300 bis 600 Gramm. Wenn ich super groß, super schwer bin, ist eher mehr. Wenn ich eher klein und zierlich bin und nicht so trainiert, ist sehr, sehr wenig. Aber kann jetzt mal einfach so ein doof, um ein Rechenbeispiel aufzumachen, sind 400 bis 500 Gramm. Und den Spritverbrauch, den kann ich mir theoretisch auch erschließen, weil was passiert, das kennt jeder, wenn ich nichts esse in der Trainingseinheit. Also ich habe gut gefrühstückt, setze mich aufs Rad und das mache ich zum Beispiel mit jedem Sportler eigentlich beim Onboarding. Erster Monat ist das eine Einheit. Fahr mal bitte, Radcomputer in die Tasche, egal ob du einen Pommel hast oder nicht, und fahr mal bitte 3 Stunden wirklich so, dass du sagen würdest, damit komme ich genauso, wirklich so ein bisschen am Gas, dass du aber ankommst und eigentlich so nach 3 Stunden von deiner Haustür einrollst und so bumm, eigentlich umfällst. Also wirklich so, dass du denkst, ich bin einfach platt, ich bin so grau. Ja? Und jeder kennt diesen Zustand, der ist natürlich wachsend und das ist nichts anderes als eine Entleerung meines Kohlenhydratspeichers. Und dann kann ich, doof gesagt, relativ gut abschätzen, wann mein Tank leer sein wird. Und das ist intensitätsabhängig. Wenn ich niedrig intensiv mich belaste, verbrauche ich, sage ich mal, sehr wenige Kohlenhydrate. Wenn ich mich sehr intensiv belaste, das ist eine Exponentialfunktion, das wird drastisch schnell mehr, verbrauche ich sehr schnell sehr viele Kohlenhydrate. Das kann zum Beispiel sein, dass bei so einem mittelintensiven Bereich, wo man sich eigentlich total wohlfühlt, ich schon unter Umständen wirklich 100, 120, 150 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde verballer. Und wenn ich weiß, mein Tank ist 400 Gramm, ich verbrauche aber 150 Gramm, kann ich mir doof gesagt einmal bilanzieren, wann ich damit an die Wand klatsch. Und das ist wirklich fast kalkulier- und berechenbar. Und warum das jetzt sozusagen ist, das ist meine Anekdote mit dem Maurice Procko. Ich hatte, damals kam jemand zu mir und gesagt, lass uns das fahren. Ich hatte eine Schnapsidee, okay, machen wir. Hatte aber eigentlich nur 3 Wochen Zeit und von Vorbereitung kann man natürlich nicht mehr sprechen. Das längste, was ich bis dato in dem Jahr damals gefahren bin, waren 120 Kilometer in dieser Saison seit 12 Monaten. Also man kann wirklich von nicht gut vorbereitet sprechen. Das Einzige, was ich machen konnte, ist, ich konnte also nicht mehr meinen Spritverbrauch drosseln. Der war so, wie er ist. Dann habe ich mir dann mit einer Leistungsdiagnostik angeguckt, um den genau zu wissen. Aber was ich machen konnte, ich konnte das Nachtanken trainieren, das heißt Essen. Und es gibt vielleicht einen Fact, der da in dem Moment sich jeder aufschreiben kann. Der Körper kann maximal 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Ich kann natürlich mehr essen, aber es bleibt einfach nur, der Magen ist das Bottleneck und da geht nicht unbedingt mehr durch. Und auch das ist aber schon echt hart. Also 50 bis 80 Gramm müsste eigentlich fast jeder schaffen pro Stunde, aber so darüber hinaus ist möglich, aber geht nicht. Und was ich einfach nur gemacht habe, ich habe diese 100 Gramm möglich gemacht. Ich habe also 3 Wochen lang trainiert, doof gesagt zu futtern. Und da musste ich jeder, ne, da kriegt man plötzlich einen Umgang damit, wie viel Gramm hat ein Gel? Das sind so 20, 25 Gramm pro Gel. Bedeutet, der Körper kann in Anführungszeichen theoretisch 4 Gels pro Stunde verarbeiten und in meinen Muskel durchschleusen. Das kann aber nicht von null, das muss man üben. Und ich habe 3 Wochen das geübt und bin dann in dieses Maurice Procko gegangen mit einer Rahmentasche voll mit Energie. Maltodextrin, also ich habe das 50-50 fest und flüssig gemacht, weil man einfach doof gesagt keinen Bock hat, 16 Stunden irgendeine Pampe zu haben. Und habe es geschafft, dieses Rennen zu beenden, einfach nur durch eine relativ logische Kalkulation und habe halt 16 Stunden lang 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde nachgeführt. Das ging. Ja, und das ist also erst, wer so ein Rennen angeht und das nicht zumindest auf dem Schirm hat, ich sage, der lässt mindestens 50-60% liegen. Alle Leute, die zu mir kommen und Marathon trainieren, die kann ich theoretisch eine halbe Stunde erstmal schneller machen, nur wenn wir das austüfteln, wenn die lernen, mal 50 Gramm Kohlenhydrate werden in diesem Mal. Und was, wenn du einen Volksmarathon anguckst und sprichst mit den meisten, sagen natürlich 80%, was isst du während diesem Marathon? Ja, halt hier mal so eine Banane. Und das ist es halt nicht. Also das macht keinen Sinn. Das ist nicht gut.
Das ist total spannend. Ich habe das damals gelesen, ja. In der Vorbereitung auf mein Maurice Brocco, ja. Ein Jahr später, war dann zu faul, mir da irgendwas auszurechnen. Und im Kopf gehabt, genau. Habe zwei große Food-Pouches dabei gehabt und habe auch die ganze Zeit gegessen.
Ja.
Nicht nur an den Checkpoints, weil da kriegst du gar nicht so viel rein. Das sind ja nur vier.
Das heißt, das macht auch gar keinen Sinn, weil wir sind nicht nur, dass wir das Rennen damals beenden konnten, wir sind auch Vierter und Fünfter geworden, weil was wir gemacht haben, wir mussten keine Pause machen in den 16 Stunden. Die Leute kommen, nehmen sich nicht so viel mit und fahren zu diesem Checkpoint, stopfen sich da voll, dann haben sie 200 Gramm Kohlenhydrate im Magen, das kommt aber erst 2-3 Stunden da wirksam an und müssen aber auch, also A ist die Phase nach dem Checkpoint sehr zäh. Und die sitzen halt auch einfach doof gesagt eine halbe Stunde oder 20 Minuten an dem Checkpoint. Und wir sind zu dem Checkpoint und haben gesagt, hallo, danke, Stempel und weitergefahren. Und deswegen, diese halbe Stunde, die man verbraucht, da müsste, das kann man sich auch ausrechnen, da müsste man unter Umständen 3-4 km/h im Schnitt schneller fahren, um die wieder reinzufahren. Das ist natürlich utopisch. Deswegen ist es einfach, das Rennen damals ging für uns los und es hat keine 15 Minuten. Da hast du mich an einem Riegel knabbern gesehen und die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich bescheuert. Aber das ist überhaupt nicht bescheuert. Das ist total, ja, ist logisch einfach nur. Ne? Also macht wirklich Sinn.
Das war bei mir genauso. Und beim Transcontinental haben wir genau diese Rechnung
und,
gehabt.
Und eigentlich ich bin da überhaupt nicht drin, aber mit allen Leuten, die da so ein bisschen erfahren waren in dem Bereich, ohne da jetzt physiologisches Wissen zu haben, wenn du mit denen sprichst, die haben mir gesagt, was isst du bei so einem Rennen? Sagen immer, das ist eigentlich meistens so viel wie geht. Essen, einfach essen, 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 essen. Das ist einfach so der Limitieren. Und dann häufig dann, wenn ich frage, ja, aber soll ich denn das? Und dann mache ich mir sowas ein bisschen mit Nüssen. Und wenn man es wirklich, ne, ist eine Frage der Praktikabilität, also will ich oder kann ich sozusagen auch rein aus geschmacklichen, psychologischen Gründen irgendwie 16 Stunden Pampe nehmen, aber ja, die Antwort ist natürlich manchmal dann nein. Das aber vorausgeht, wenn ich das könnte, wenn ich da wirklich schmerzfrei bin, macht es auch, doof gesagt, keinen Sinn. Also jetzt mal, dann ist nochmal ein 3-Wochen-Ding auch nochmal eine andere Nummer, ja. Aber macht es bei einem Single-Event, 10, 12, 14, 16, 24 Stunden, keinen Sinn, über Fette oder Protein oder feste Nahrung nachzudenken. Ein Ironman-Triathlet verpflegt sich über seinen 10 bis 12 Stunden Wettkampf mit einer kompletten Trinkflasche voll mit purem Gel. That's it. Der würde gar nicht auf die Idee kommen, was soll ich mit diesem Riegel? Also der muss ja irgendwo prozessiert werden, das ist unnötiger Aufwand letztlich.
Da habe ich mir mal so eine Tabelle auch ergoogelt von Zeiten, die der Körper braucht, um bestimmte Nahrungsmittel zu verwerten.
Ja.
Und da sind Nüsse natürlich also ganz weit hinten.
Eine Stunde
klar,
vielleicht, ja.
Gehen wir, und das wäre jetzt so das nächste Rennen auf 4000 Kilometer, musst du eben für die nächsten Tage vordenken.
Exakt, da ist nämlich quasi deine Regeneration steckt schon mit in der Zeit, die du auf dem Rad sitzt. Und der Körper, ne, für das eine, was wir gerade gesprochen haben, ist während der Belastung, das ist ein ganz anderes Thema, ist das nach der Belastung, da ist das Eiweiß super wichtig, da ist die Fettsäuren sehr, sehr wichtig. Und weil du natürlich da in einem Dauerzustand von Belastung und eigentlich schon gleichzeitiger Regeneration für den nächsten Tag schon bist, musst du das alles mit abdecken. Klar, das ist auch logisch.
Na, nun gehen wir aber nochmal davon aus, dass die ein bisschen früher als 3 Wochen vorher entschieden haben, die 400 Kilometer zu fahren oder so eine 24-Stunden-Challenge. Ne? So das kommt ja ungefähr hin. Naja, man kann noch mehr fahren, auf jeden Fall. Aber gehen wir mal von 400 bis 600 Kilometern aus.
Was ist das beste Training?
Genau, so ganz grob.
Ich glaube, also tatsächlich ist auch wieder banal. Mache ich das, was ich da machen will, trainiere ich das, was ich da machen will, ist da ganz gut. Und es gibt einen doofen Satz, irgendwann gibt es da keine Shortcuts mehr. Also wenn ich lang Fahrrad fahren will, muss ich auch irgendwann lang Fahrrad fahren. Ja? Aber auch da kann es trotzdem Sinn machen, in Abhängigkeit wieder von dem, was der Mensch da gerade physiologisch für, sag ich mal, Stärke und Schwächen hat, kann es durchaus Sinn machen, intensive Trainings zu machen, weil da müsste man jetzt ein bisschen ins Detail gehen, aber im Prinzip hängt dieser Spritverbrauch eigentlich ab von der sogenannten maximalen Sauerstoffaufnahme, weil das in diesem aeroben System wird halt einfach Fett verwertet oder eben nicht. Und es gibt da sozusagen zwei Stellschrauben in diesem aeroben System. Das eine ist so ein bisschen, sage ich mal, die Effizienz davon, und das andere ist aber einfach der Platz, die Größe, der Hubraum von diesem System. Und die Effizienz trainiere ich nur mit Ökonomisieren, mit langen, stetigen Einheiten, oder nicht nur, aber erstmal den Hubraum, die PS trainiere ich eigentlich nicht so unbedingt so krass damit, sondern eher mit den spritzigen, mit klassischen V2-Max-Intervallen. Ne? Deswegen heißen sie auch so. Deswegen ist es ein bisschen was von beidem. Und da wird es tatsächlich aber sehr schnell feinteiliger, weil zum einen ist es eine sehr prekäre Frage der Dosis ist. Ich kann einfach nicht, wenn ich 400 Kilometer fahre, dreimal die Woche Intervalle trainieren und das einfach ersetzen. Das funktioniert nicht. Und es ist nicht völlig die Frage, ist einmal oder zweimal richtig und dies auf jeden Fall sofort individuell. Und vor allen Dingen eine sehr prekäre Feindosierung. Was ist denn mein Intervall? Also fahre ich, wenn wir jetzt von Power ausgehen, 300 oder 320 Watt. Und das kann, wenn ich das drei Monate lang falsch oder richtig mache, zu einem sehr unterschiedlichen Outcome führen. Also spätestens, wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, ich habe die 20 Stunden Training, check, ne, wieder diese Ebene, die wir schon hatten, ich habe eine super gute Struktur, das verbessert sich, das geht nach vorne und so weiter, dann ist man spätestens da an dem Punkt, dass man sagt, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich mein Training noch ein bisschen feintunen kann, wenn ich da einen Schritt weiter will. Und das, doof gesagt, wäre eine Leistungsdiagnostik. Also es gibt da irgendwann kein powervolleres Tool, um das einfach halt einfach messen zu können und halt zu sagen, so sieht's aus, da ist es.
Genau, kommt halt immer darauf an, was man möchte. Möchte man es einfach genau. Erstmal finishen?
Wenn man es erstmal schaffen will, und heißt es, fahr lang Fahrrad und mach ein, zweimal die Woche
ja.
Ein bisschen den Booster dazu. Solange sich das quasi mit dem Mehr an Waage zu den langen Einheiten hält, ist das super. Ne? Gibt es so eine grobe Faustregel, wenn man die Zeit in diesen Intensitätsbereichen, die nachher so ein bisschen aufschlüsselt, auch da kann ja zum Beispiel, reißt ja Strava, macht das, sollte es mindestens eigentlich mal 80% dieses Low-Intensity-Training sein. Ne? Und man kann das, aber muss nicht 100% sein, das ist auch nicht wirklich, so 80-20 ist so ein ganz gutes Verhältnis da.
Ich habe auch gerne, auch gerade in der Vorbereitung fürs Transcontinental, Trainingsreize über so 4-Tages-Blöcke gesetzt. Mhm. Also einfach eben dann 200, 300, also wir sprechen jetzt ja über 4000 Kilometer, ne? Mhm. Eben die aneinander gereiht, sodass ich am Ende in 4 Tagen irgendwie 800, 900 Kilometer hatte, um da eben...
Und dann erstmal wieder 2-3 Tage ein bisschen
raus. Ja, ja, die habe ich nicht so oft gemacht.
Ja.
Die haben wir tatsächlich auch teilweise zusammen gemacht, in Form gleich mit Gepäck von der Tour. Ja. Auch da wieder trainiere so, wie das Rennen ist.
Ja, klar.
Klar, also ich fahre jetzt nicht jedes Training mit Gepäck, da habe ich keine Lust drauf, aber dann, wenn es darum geht,
genau, musst eben dich darauf vorbereiten, wo du nachher funktionieren möchtest.
Genau, genau. Oder irgendwie in Harz, wir haben Hamburg, Brocken und zurück gemacht an 2 Tagen. Ja. Natürlich haben wir das mit Gepäck gemacht. So.
Ja.
Ja. Und und diese Blöcke, das ist nämlich auch noch was, nochmal zum Thema Familie vielleicht, da kann ich nur allen raten, es geht ja hier nicht darum, um Frauen, dass sie irgendwie versuchen, irgendwie von den Kindern wegzukommen oder so, obwohl sie das viel mehr machen sollten, auch Männer sind ja davon betroffen und wer auch immer, das ist ja da kein Unterschied. Wenn man eingeschränkt ist, dadurch, dass die Zeit eben eingeschränkter ist, wenn ein oder zwei oder mehr Kinder da sind oder warum auch immer, aus anderen Gründen, habe ich festgestellt, dass Blöcke sehr gut funktionieren. Also
klar, immer in Anlehnung einfach an, das ist ja das, was ich im Eingangs meine, im ersten Schritt muss kommen, was ist deine Rahmenbedingungen, was sind deine Möglichkeiten und die halt maximal ausschöpfen. Ne? Das Banalste ist, wenn du sagst, ich habe jetzt 3 Wochen oder es gibt Leute, die kommen zu mir und haben so, ich habe jetzt mein Sabbatical, mach ein Jahr mit mir, was du willst, dann kannst du alle Register ziehen und dann ist natürlich so der Griff zum, okay, fahr mal, erstmal so ein bisschen naheliegender, bis hin zu dem, der sagt, der Manager sagt, ich habe 4 Stunden in der Woche, mach mich schnell, dann wird er nicht schnell mit 4 Stunden Grundlagentraining. Also es ist wirklich eine Frage, was ist das geeignete Training, richtet sich immer für mich im ersten Schritt an den Möglichkeiten aus. Und wenn du die Möglichkeit findest, wenn du sagst, ne, wie du hast ja eben diese Beispiel, diese eine Frau erwähnt, die quasi sagte, ich habe aber da dann 4 Tage frei und hier das und das nicht, dann macht das total Sinn. Wenn man das jetzt aber wieder pauschalisiert und jemand versucht, diesen 4-Tages-Block anzuwenden auf seine 40-Stunden-Woche, der wird sich natürlich vielleicht, wenn er denkt, ah, ich habe gehört, das ist gut, das ist ja wieder, ich habe das gehört, dann mache ich das auch mal. Ja. Und dann kann es aber unten komplett sich auch kippen, weil er plus diese ansammelnde Belastung plus dann noch seinen Berufsstress und dann vielleicht seinen Kids zu Hause und sowas und dann plötzlich nach 4 Tagen denkt, oh, da habe ich ein bisschen überzogen bei dem Versuch, das zu gut zu machen, habe ich es schlecht gemacht, weil ich werde krank, bin zwei Wochen raus, Effekt total gegenläufig. Ne? Also es ist wirklich versuchen,
klar,
einfach zu reflektieren, was kann ich machen.
Ja, aber ja, aber so ganz grundsätzlich meine ich nur, weil also alle Trainingspläne, die ich in meinem Leben gesehen habe, sind so, dass es immer um Wochen geht.
Ja.
Im Wochenrhythmus und nicht jeden Dienstag, aber Montag ist klassischer Ruhetag und so. Ja. Ganz viele, vielleicht sind deine ganz anders, aber ganz viele Trainingspläne sind so aufgebaut.
Ja.
Und ich glaube, dass eine Chance daran liegt, bei Menschen, die wenig Zeit haben und viel um die Ohren, das ein bisschen anders zu nutzen.
Ja.
Die arbeiten dann vielleicht mal drei Wochen durch und machen im Alltag das Nötigste. Ja. Und können dann aber eben durch Feiertage oder durch Urlaubstage sich mal drei, vier Tage frei nehmen.
Ja.
Und quasi so ein Mini, vielleicht kann man es auch Mini-Trainingslager.
Ja, man ballt den Trainingsreiz, dadurch so ein bisschen schaukelt sich gegenseitig so ein bisschen hoch. Also stimmt 100%. Zum Beispiel, es gibt eine Studie, ganz einfaches Setting, die machen Intervalltraining und Grundlagentraining. Muss man jetzt nicht drüber reden, was für welches, aber machen einfach diese zwei Trainingsformen. Und die eine Gruppe macht das abwechselnd, also Intervall, Grundlagen, Pause, Intervall, Grundlagen, Pause, Tag für Tag. Die anderen machen Intervall und Grundlagen an einem Tag und haben zwei Tage Pause. Und nur durch diese Veränderung des Timings des Trainings sind die Gruppe, die das an einem Tag machen, wesentlich mehr. Ich glaube 15% Verbesserung im Vergleich zu der anderen Gruppe. Und klar, das gibt es, aber man muss halt auch da wirklich dazu, man muss halt, das ist natürlich, dann bewegt man sich näher an so einen Grenzwert dran und wenn man den überschreitet, hat man ein höheres Risiko, dass das halt eben nach hinten losgeht. Also,
ja, das stimmt.
Man muss sich, ich glaube, das kann man gut, wenn man das jetzt, sag ich mal, jemandem in seine eigenen Hände geben will, muss man ihm dazu den Disclaimer dazu geben und ich glaube, es können vor allen Dingen Leute gut machen, die sich halt sehr, sehr gut kennen und beobachten. Und jetzt ein Einsteiger, der, sag ich mal, so im Training noch gar nicht so weiß, wie mein Körper und so, das ist für ihn neu, da macht man anstrengend, so Halleluja, muss erst so ein bisschen verstehen, wann ist mein Körper wirklich tot und wann ist er okay, wann kann ich noch ein bisschen was draufpacken, der kann das, glaube ich, schon auf jeden Fall nutzen, um das effizienter gestalten zu können. Ja.
So, wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit. Ich habe aber tatsächlich noch ein kleines Thema, es ist eigentlich ein großes Thema, vielleicht schaffen wir es trotzdem irgendwie kompakt abzuhandeln. Ja. Hast du schon Erfahrung mit Menschen, die so eine Post-Race-Depression hatten, gemacht? Oder beziehungsweise, kommt das vor, bereitest du darauf vor, dass es tatsächlich halt im Ultrabereich ein relativ großes Thema, ob es nun Ultraläufe sind, diese Überquerungen von ganzen Kontinenten oder auch dem Transcontinental Race.
Also nein, jetzt nicht in der Form, dass ich jetzt sagen würde, ups, da haben wir den Fall oder ist mir jetzt sofort so plopp, da war der Fall. Aber im generellen Sinne ist halt natürlich einfach der Umgang, das habe ich ja glaube ich auch schon erwähnt, dieser stetige Umgang mit Zielen und in diesem Prozess diese Ziele verändern, neu definieren, abgleichen, der ist super wichtig. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt in dem klassischen, sag ich mal, in einem diagnostizierten Form schon mal hatte, aber ich habe natürlich auf jeden Fall schon mit Sportlern Punkte erreicht, wo der Sportler mir die Frage stellt, warum mache ich das hier eigentlich gerade? Also, sorry, ich sehe das gerade nicht mehr, wo man sich natürlich mit ihm, das kann vielleicht so, dass so was sein, was du erwähnt hast, aber ist halt, glaube ich, im ersten Moment immer eine Frage von, ich hatte mir eigentlich insgeheim, das wurde dann halt eben nicht ausgesprochen, sondern aber insgeheim eine Vorstellung oder ein Ziel visualisiert, wie zum Beispiel Rennen X zu gewinnen und irgendwas, du warst vielleicht eine super Performance gemacht an dem Tag, aber du wirst halt Vierter und das ist dann natürlich noch doppelt undankbar, wenn du den Dritter hättest, ja, das ist ein Trostpreis, aber Vierter ist halt maximal beschissen und das reflektierst du vor diesem Kontext, ich wollte aber gewinnen und sagst dann halt natürlich, scheiße, und macht doch alles keinen Sinn mehr. So Punkte hatte ich natürlich schon mit vielen Leuten jedes Jahr, würde ich sagen. Aber das steht und fällt und es ist ein Prozess, damit halt mit den Leuten schon gar nicht da anzufangen, sagen, wir können hier nicht draufschreiben, dass du dieses Rennen gewinnst. Weil da gibt es halt Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Zum Beispiel der Platz der Reifen. Und du kannst einfach, das liegt nicht in deinen Händen, keiner kann was dafür, aber das hat uns leider von diesem Ziel abgehalten. Und wenn dann aber danach, sage ich mal, deine Karriere an diesem geplatzten Reifen trainiert, das können wir nicht riskieren. Also müssen wir dieses Ziel umformulieren, weil es ist eine Eventualität, die passieren kann. Und das machen, glaube ich, viele gute Athleten schon. Also ne, Patrick Lange, und es gibt wenig Sportarten, muss ich sagen, wo ich feststellen musste, dass es so krass viel emotional, finanziell an einem einzelnen Event fänge wie im Triathlon, Ironman-Bereich. Also was Leute ein ganzes Jahr machen und aufopfern für diesen einen Tag, und dann hast du Durchfall und das ist alles für dich, ein Jahr kann komplett in die Tonne treten. Und die haben natürlich, das ist natürlich eine krasse Belastung, und du musst da natürlich jemanden drauf vorbereiten und sagen so, das ist das, was wir machen, und wenn das passiert, ne, aber easy, müssen wir so und so, natürlich scheiße, aber müssen wir mit umgehen können. Und ja, das ist auch super, super, super spannend und versuche ich sehr viel zu beherzigen. Weiß nicht, ob ich das gut kann oder nicht so gut kann, aber bisher musste ich da wegen so einem Fall noch keinen Sportler zum Beispiel abgeben oder sowas.
Ich spanne jetzt noch mal einmal kurz den Bogen zurück. Sag ich mal, Ultra, Amateur, da sind ja auch professionelle Trainer teilweise unterwegs oder auch professionelle Fahrer mittlerweile. Aber trotzdem ist es generell so, dass die das eben in ihrer Freizeit machen und sich meistens alleine irgendwie darauf vorbereiten und eben nie sowas wie eine Zielsetzung über ich will beim Transcontinental Race in 12 Tagen ankommen gemacht haben.
Ja.
Und das ist vielleicht dann das, was es irgendwie so ein bisschen gefährlich macht, ohne dass ich ja jetzt irgendwie irgendwie Angst schüren will. Aber das ist schon ein einschneidendes Event. Also so auf so eine Länge ist schon krass. Und ich weiß das übrigens auch vom Ironman. Da gibt es auch die danach direkt in ein Loch fallen. Und
ja, also
da erst wieder rauskommen, wenn das nächste Event
diese Hawaii, und so. Diese Ironman Plaza ist ja wirklich auch so ein Ding, was so im Radsport nicht so sehr gibt, wo halt dieser Amateur theoretisch den exakt gleichen Anreiz hat wie der Profi und der sogar final in dem gleichen Rennen teilnimmt wie der Profi. Also stell dir vor, du würdest als Radsportler, die wird man die Möglichkeit aufzeigen, wenn du jetzt das und das Jahr trainierst, dann darfst du eine Etappe bei der Tour de France mitfahren oder in dem und dem Frauenrennen. Da würdest du natürlich sehen, wow.
Ja.
Und diesen Anreiz ist halt, der ist halt so groß, dass in diesem Age-Group-Triathlon, das ist utopisch, was da Leute machen. Also auch, was die da Geld investieren und was die für Zeit investieren, um eigentlich, wo du denkst, um was zu schauen. Aber es ist halt ein Traum, ne? Und dann kann man denen mithelfen, aber da ist halt auch echt ganz häufig die Erwartungshaltung überhaupt nicht stimmig. Also ein klassisches Beispiel: Hallo, ich bin der XY, hab 12 Stunden Zeit, bring mich nach Hawaii. Ich denke so, Leute, also diese Profi-Ironman-Trainer, die trainieren halt im Durchschnitt 30 bis 40 Stunden. Das macht man sich keine Vorstellung von, was das halt bedeutet und was man dafür aufgeben muss, um dahin zu kommen. Und erst wenn man das quasi, wenn man da wirklich so, sag ich mal, eine Checkliste mit den Leuten durchgeht und man ganz unten eigentlich ankommt und sagt, okay, da gibt's keinen, da sehe ich erstmal keinen Stolperstein, dann würde ich das überhaupt erstmal angehen, das Projekt. Ja? Und aber 90% eigentlich, die mir diese Anfrage stellen, die sortieren sich eigentlich dann irgendwann da raus. Und vielleicht landen sie bei irgendeinem anderen Training, vielleicht landen sie bei dem Online-Coaching, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt dann irgendwie 80-90% einfach über sich selber irgendwann stolpern und sagen, okay, so ein doof gesagt, er hatte doch recht. Ne? Und 10% beweisen mir das Gegenteil, das ist auch voll okay, aber das, also ich habe das halt so festgestellt.
Ich finde das gut. Das klingt alles nach einem sehr gesunden Umgang damit und mit deinen Athleten. Und letztendlich ist das ja auch in deiner Verantwortung, dass du eben, wenn du der Meinung bist, das wird gefährlich, ne, ob nun physisch oder psychisch, das eben nicht annimmst. Was die Menschen dann damit machen, ob sie dann woanders hingehen oder dir das Risiko eingehen und dann erfolgreich sind, das ist ja auch okay. Also, ja,
total.
So, ne? Ja, cool. Ja, im Grunde haben wir alles.
Also deine To-Do-List abgearbeitet, ist sehr schön.
Ja,
ja, ist natürlich, ich habe das echt schon so ein bisschen kommen sehen, dass es wahrscheinlich am Ende dann auch super lang dauert. Aber wir haben natürlich sehr viele Themen besprochen, muss man jetzt mal gucken.
Du hast ungefähr alle Fragen, die ich so in den letzten Jahren angespart hatte, nochmal schön beantwortet. Und so einen
natürlich.
Podcast kann man ja auch in zwei Etappen hören. Ja, super. Cool. Ansonsten, ich meine, du bist in Berlin. die Website verlinke ich, deine anderen Social-Media-Kanäle natürlich auch. Im Team habt ihr auf jeden Fall Kapazitäten.
Dieses Individuelle, also wer irgendwas mit mir oder uns Diagnose Berlin zu tun haben will, kommt eigentlich nicht drum rum. Selbst wenn er den, ob er den Kaufen-Button klickt oder ob er den, die E-Mail oder ob er den Hörer in die Hand nimmt, mit uns hier 10 Minuten sich auszutauschen, warum man das macht. Und wenn das Sinn macht, wenn wir da, sag ich mal, was Sinnvolles auf die Beine stellen können, was auch immer was sein kann, was vielleicht gar nicht auf dieser Website irgendwie so ist, dann machen wir das sehr gerne.
Total gut. Raphael, vielen Dank.
Ja, danke dir. Ich bin sehr gefreut.